Schön, dass du dich auch diese Woche wieder für den Besenwagen entschieden hast. Rennen zu Ende zu fahren oder Podcast hören, eine immer schwierigere Entscheidung. Ah, fuck, geblitzt. Aber, oh ja, puh, geht noch, weil war nur Zielkamera aus den Ardennen. Da ist genug Toleranz. Ich bin Bastian Marx.
Ich bin Paul Voss.
Ich bin Andi Stau.
Und ob Rafa Kassel auch die Strafzettel übernehmen würde, weiß ich noch nicht genau, muss ich noch nachfragen.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
Athletic Greens. Eure Busfahrer, so unterschiedlich wie wir sind, sind ja schon seit einer ganzen Weile überzeugte Athletic Greens Trinker. Paul, der schlanke Allrounder, Andy, der massive Sprintertyp mit Laktatproduktionstalent und ich, das Ganze in der Taschenversion, der lieber Ringer als Ausdauersportler hätte werden sollen. Unterschiede sind ja aber genau das, was Menschen ausmacht. Und da sollte auch deine Nahrungsergänzung breit aufgestellt sein, um genau deine Defizite versorgen zu können, denn Defizite hat leider jeder irgendwo. Mit Athletic Greens bekommst du die beste Allround-Lösung für das, was dein Körper braucht. Die immer wieder überarbeitete Mischung aus 75 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen deckt für deine Gesundheit Kernbereiche ab und versorgt so sicher genau deinen individuellen Bedarf. Effekt ist ein Power-Up für deinen Körper in den Bereichen Energie und Konzentration, Power-Up für deine Regeneration und Stressabbau, für deine Verdauung und Darmgesundheit und für dein Immunsystem. Wenn du Athletic Greens noch nicht kennst, du trinkst einfach morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Du schüttelst einen Löffel Greens-Pulver in kaltem Wasser an und ziehst dir den Smoothie als erste Mahlzeit des Tages rein. Er schmeckt nicht nur gut, sondern macht auch satt, enthält nur 1 Gramm Zucker, liefert besagte 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Also brauchst du dir auch da keine Sorgen zu machen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, gibt es dann auch die Möglichkeit, dir die Greens monatlich bequem nach Hause liefern zu lassen. Tüte leer, neue Tüte steht schon vor der Tür. Also geh einfach auf athleticgreens.com/besenwagen und sicher dir jetzt mit uns ein Paket mit einem Jahresvorrat an Vitamin D3-Öl und 5 Travel Packs inklusive. athleticgreens.com/besenwagen for the win. Gut, eine spannende Woche wieder rumgebracht. Endlich wieder Diskussion darüber mit euch beiden. Was treibt ihr so? Gibt's was Neues bei euch?
Nö, leider nicht. Ich hab Hilfe aus den Staaten bekommen. Nachdem ich letzte Woche gesagt habe, ich kann nicht einreisen, hat sich ein Zuhörer gemeldet, der da drüben wohnt und halt auch geschäftlich da zu tun hat und versucht mir zu helfen, aber...
Scheinehe jetzt.
Genau, Scheinehe, aber leider hat sich dann jetzt doch bestätigt, dass ich nicht so einfach einreisen kann als Sportler. Das geht seit März nicht mehr, leider. Von daher gibt es da noch keine News, und sonst gibt es bei mir echt auch nicht so viel Neues, muss ich sagen. Wie sieht's bei euch aus?
Ich habe eine Frage an euch.
Okay.
Ist euch das auch aufgefallen, dass irgendwie in den letzten Jahren, also ich fahre jetzt schon ein paar Jahre Rad, ne? So, es gibt irgendwie immer mehr komische Insekten, die so an einem hängen bleiben, wenn man Rad fährt. Ist euch das auch aufgefallen oder ist das jetzt nur so mein Empfinden? Früher gab es so Fliegen. Hast du mal eine Fliege verschluckt oder so? Oder vielleicht hast du mal Pech gehabt, eine Wespe mal mitbekommen, jetzt fährst du 2 Stunden durch die Gegend, danach hast du einfach Insekten, die hast du noch nie in deinem Leben vorher gesehen, überall am Körper.
Nee, Andi, das liegt an dir.
Ja, aber ich glaube, es liegt auch daran, weil du dich mal einölst. Du bist ja geschieden, du fährst ja mal eingeölt, oberkörperfrei, und das natürlich jetzt...
Mach doch mal so eine Studie.
Einfacher hängen.
Sammel die mal und kategorisier die mal ein in so einem Album, dann was so für Arten an dir hängen bleiben. Also ich habe gar keine Insekten an mir, muss ich sagen. Ich bin wahrscheinlich zu klein, die fliegen an mir vorbei.
Fliegen nicht so flach. Ne?
Ich habe gestern so eine Doku über irgendwo in der Südsee so einen Baumhummer gesehen. Das war so ein 15 Zentimeter langer Käfer. Der war erst ausgestorben, jetzt ist er wieder da. Was gibt's so bei dir zu suchen?
Alle möglichen komischen kleinen Viecher. Keine Ahnung, noch nie vorher gesehen. Oder hat sich auch in den letzten Jahren alles so, ist auf jeden Fall vielfältiger geworden. Das Insektenangebot hier.
Ja, vielleicht haben wir ZuhörerInnen, die da irgendwie Erfahrung mit haben und vielleicht sogar Zahlen, vielleicht hat sogar Rainbow-Zahlen.
Man sagt dazu. Ja, es gibt eher so ein Insektensterben, es müssten eigentlich weniger werden. Ja. Aber Andi. Ja,
wegen Staufi.
Ja.
Wegen Staufi, die fliegen alle gegen Staufi gegen.
Andi, da wo du immer rausfährst, da hinten diese Max-Planck-Institut-Geschichte, die ist mir schon immer suspekt. Da, ich glaube auch, da werden so, ich glaube, so radioaktive Spinnen oder so, habe ich mir immer vorgestellt, dass die da haben auch. Und das sieht nämlich richtig mysteriös aus da hinten.
Ey, die Viecher sind auch alle richtig exotisch, die ich heute gesehen habe. Also. Das waren jetzt keine Ameisen und Fliegen, ne? Das war irgendwas anderes.
Baumhummer.
Sehr schön. Ja, was geht bei dir, Basti?
Ich bin ein bisschen aufgeregt schon die ganze Woche, weil ich krieg morgen Weisheitszähne raus. Ich habe nur noch zwei oben.
Schön, schick mal ein Foto.
Ja. Und ja, auf jeden Fall gar keinen Bock drauf, aber muss.
Du hast momentan echt richtig Happening, ne? Erst mit AstraZeneca geimpft und dann eine Horrornacht. Und
ich habe jetzt voll, volles Programm an Werkstatt bei mir und ich denke, zweite Impfung ist im Anfang Juni. Bis dahin kriege ich noch Weisheitszähne raus und Platte aus der Schulter. Ich hoffe, im Juni kriege ich dann erstmal wieder TÜV für 2 Jahre. So. Da müsste es eigentlich durch sein.
Lass sie doch drin.
Nee, die zieht Platte. Echt, also. Ich würde sie ja, drin lassen, wenn die
meine,
nicht.
Meine steht
sie
auch
stört
ab,
nicht. Also sie stört nicht viel, aber sie stört ein bisschen. Also.
Okay.
Ja. Dirk soll die rausholen.
Ich war noch gar nicht so fertig mit meinen Beobachtungen vom Fahrradfahren. Jetzt haben wir ja so die extremen Wetterkapriolen hinter uns gelassen, so langsam.
Ja.
Aber das scheint den Leuten immer noch so im Gedächtnis zu sein, dass es gerade so die unterschiedlichsten Kleidungsweisen gibt. Also es kommen die Leute entgegen, die sind echt noch so voll im Wintermodus mit Neoprenüberschuhen und sonst was. Und dann kommt der Nächste, kurz.
Ja.
Geht so völlig auseinander.
Das ist normal in der ersten warmen Woche im März so. Wo die im ganzen Winter nicht gefahren sind und jetzt zum ersten Mal rausgehen, sich das noch anfühlt wie 0 Grad und ich mit kurzer Hose fahre normalerweise.
Das ist mir heute aber aufgefallen. Ich bin unten kurz, oben lang und es war halt zu warm. Und da sind Leute schon kurz gefahren. Aber wie Andi sagt, auch Leute mit Handschuhen und Buff. Ja, und da halt lang komplett so. Weißt du, das ist halt so echt komplett absurd. Ja,
ich kann dir eine gute Regel dafür mit auf den Weg geben, Paul.
Ja, erzähl mal.
Ab 10 Grad ziehst du einfach eine Dreiviertelhose an oder eine Hose mit Knielingen und dann pro Grad, dass es wärmer wird, kannst du die ein bisschen hochziehen.
Aber das Thema hatten wir
schon. Bis du dann bei 20 bist und dann hast du keine.
Das gilt für Leute mit normalen Proportionen an der Wade. Das gilt für mich nicht, weil bei mir ist der Knieling immer direkt schon hinten richtig in der.
Flattert.
In der Kniekehle, in der Kimme des Knies quasi. Und da hängt das so unangenehm drin, dass ich es immer aufscheue. Deswegen. Geht nicht.
Fährst immer nur kurz oder lange Hose oder was?
Ja, und selbst bei langen Hose habe ich das Problem.
Ich hatte heute Top-Szenario.
Weil ich brauche am Bein eine Hose, die ein bisschen weiter ist, aber halt dann zu lang und dann scheuert das immer irgendwo und das nervt tierisch. Ich finde auch, ich hab zu dicke Waden einfach in meinem Körper.
Ich bin heute Morgen bei 5 Grad um 8 Uhr zur Arbeit gefahren mit Thermal Bip-Short und Knieling, oben natürlich komplett lang, Buff und Mütze und Handschuhe und heute Mittag bei 16 Grad jetzt zurück oder so. Halt dann, ich bin noch mit Knielingen losgefahren auch und mit Stirnband hatte ich sogar an. Hab das dann aber so nach 5 Kilometern muss ich das alles ausziehen. Riesenvolle Taschen, aber naja.
Das ist nervig, ja. Ne? Brauchst du eine Lenkertasche, Bassi?
Ja, ich habe Stirnband, habe ich um Vorbau gemacht.
Ah ja, okay. Ja, der Trick.
Genau, damit der Vorbau nicht kalt
wird. Oh, den haben wir schon lange nicht mehr gebracht, den Trick.
Ja. Ja, ich habe letztens gebracht, kamen auch wieder sehr viele Fragen.
Riesen-Neuigkeit, ja. Paul gerade in den Gruppenchat geballert. Hätte man nie gedacht, aber weitere Amtszeit von Rudolf Scharping.
Also
das ist die wichtigere Entscheidung als Bundestagswahl dieses Jahr.
Ja, ich dachte eigentlich, dass Florian Monreal irgendwann mal antritt, aber anscheinend hat er es noch nicht getan.
Also
ich weiß nicht, ob es einen Gegenkandidatin oder Kandidaten gab. Das kann man nicht rauslesen. Ich habe es nicht rausgelesen. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist.
Ich habe mir vor Monaten schon was aufgeschrieben, hier immer so für den allgemeinen Part in diesem Podcast, aber habe es nie bringen können, weil wir immer genug zu quatschen hatten und es so sinnlos ist. Aber ich habe mir aufgeschrieben, Rudolf Scharping ist die Inkarnation von der Briefkastenfirma. Change my mind.
Nee, da gehe ich mit. Ich bin, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Weltmeisterschaften gefahren. Ich glaube 4 oder 5 für den BDR. Und ich habe ihn noch nie persönlich getroffen. Er war immer da, aber ich habe noch nie seine Hand geschüttelt oder ihn stand vor ihm. Das finde ich wirklich immer noch sehr merkwürdig, wenn ich drüber nachdenke.
Was diese Person, macht Rudolf Scharping?
Ja, er ist halt Präsident.
Ja, aber also, so, wer weiß, weiß jemand, der zuhört, was er so macht?
Ey, wollen wir Rudolf Scharping einfach mal einladen?
Ey, das wär's. Grandios. Mind blown.
So, ja.
Ich kümmere mich drum.
Ich würde es interessant finden. So auch seine politische Vergangenheit und dann jetzt beim BDR. Ich weiß noch nicht genau, wie ich mich da positionieren würde in diesem Gespräch. Aber
die Folge nennen wir Briefkastenfirma dann.
Ja, genau. Aber er ist halt, ja, ich weiß nicht, wie viele Amtszeiten hat er jetzt mehr als Angelika Merkel, oder?
Angelika.
Angelika
macht Shisha auf.
Wie heißt die Angela, ne? Die heißt doch.
Ja, Angela.
Ja, Angela, genau. Auf jeden Fall, ob wir mehr als Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, ich glaube, mehr Amtszeiten, oder? Kann es sein?
I don't know.
Ich habe den Text eben überflogen seit 2005, glaube ich. Ja.
Ja. Also
2005.
Okay, dann genauso viel. Ja, dann genauso viel. Und es heißt, es gibt RennfahrerInnen, die kennen nur diesen einen Präsidenten.
Ja, ich kenne auch nur den einen. Ich weiß auch nicht, wer vorher
war. Ich kenne auch nur den einen. Aber ich wollte es einfach bloß mal gesagt haben. Das sagt man bei Merkel ja auch immer so.
Von den Vorgängerinnen oder Vorgängern irgendwelche Berührungspunkte irgendwie.
Ah, ich glaube, Schenk war
doch eh noch so repräsentativ, ne? Ja, die war so ein bisschen mehr in den Medien, weil sie dann auch immer so.
Ah, ja, stimmt. Das habe ich auch noch.
Genau.
Die war davor.
Das mir auf den Tisch gehauen hat, aber.
Ja. Aber die Good News des Tages sind ja, dass Florian Mondrian ja wirklich irgendwann mal Präsident werden möchte, oder? Andi? Stimmt das?
Kann sein, ja.
Ja, genau.
Geborener und, Präsident.
Wenn er das macht, dann hat er natürlich uns auf jeden Fall als Wahlkampfhelfer schon mal sicher. Dann wird es auf jeden Fall populistisch beim BDR.
Ja, herzlichen Glückwunsch hier an der Stelle nochmal zu
wiederbei. Herzlichen Glückwunsch von uns, genau.
Nur genau, deswegen. Und die Einladung ist hiermit auch ausgesprochen, ja. Herr Scharping.
Ja, ich hatte das letzte Mal schon aufgeschrieben. Witzig, was man so beim Umzug dann auch findet. Ich habe ja noch einen DVD-Player.
Ich habe mich schon gefragt, wann die nächste eBay-Kleinanzeigen-Geschichte
kommt. Ja, nee, da bin ich im Moment nicht so richtig aktiv, aber ich hatte dann auch noch wirklich so richtig viele DVDs, von denen ich dann mal so die Hälfte weggeschmissen habe. Aber einige habe ich behalten und ich habe auch so drei, vier Radsportfilme. Und als wir die Folge mit Olaf Ludwig hatten, haben mehrere Hörer nachher, glaube ich, geschrieben, so hier ist nicht, heißt auch Wolfgang Lötsch, heißt er? Wolfgang, ist das richtig?
Ich glaube schon,
ja. Ich glaube auch. Ja, wäre das nicht ein Thema für euch oder guckt mal und so weiter. Und dann ist das so in meinem Kopf rumgegangen. Ich dachte mir, Alter, wo hast du den Namen schon mal gehört? Ich bin ja jetzt nicht so bewandert, was die DDR-Radsportgeschichte angeht. Und dann fällt mir auf, dass ich so eine DVD habe von Overcoming, Bjarne Ries, Carlos Sastre, CSC-Film. Habe ich auch nochmal geguckt, ultra lahm. Und in der DVD ist aber noch eine DVD mit einem Film über Wolfgang Lötsch. Und dann habe ich den hatte ich noch nie geguckt, dann habe ich mir den einfach mal reingezogen. Und ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Keine Ahnung, ich werde den Film jetzt dann demnächst auf eBay Kleinanzeigen stellen. Kann sich jeder mal reinziehen, aber weiß nicht, ob wir das hier nochmal zum Thema machen. Ja, man muss schon fest im Dialekt sein, wenn man den guckt, aber wenn sich nicht, nicht viele, weiß ich nicht, ob dran erinnern können oder überhaupt diese Thematik auf dem Schirm haben. Wolfgang Lötsch war ein Sportler in der DDR und ich glaube so ein kleines bisschen vor Olaf Ludwig, was das Alter angeht. Und muss wohl unheimlich erfolgreich gewesen sein, so im Amateurbereich, und hat sich aber quasi wissentlich oder öffentlich nicht zur Partei bekannt. Und ab da war die Karriere halt dann quasi gelaufen. Und er hat aber lange versucht, noch weiter den Sport auf dem höchsten Level auszuüben. Ist dann also alle Rennen, die er noch fahren durfte, gefahren und hat die dann auch teilweise gegen die, in Anführungszeichen, Profis, die alle Möglichkeiten hatten zu trainieren und vom Staat eben komplett unterstützt wurden, gewonnen. Man muss dazu sagen, es kommt auch relativ klar raus, dass er jetzt nicht der einfachste Typ ist. Jetzt mal abgesehen davon, dass er sich nicht für die Partei ausgesprochen hat. Aber also so ein bisschen so ein Querkopf, aber halt sehr erfolgreich, super stark. Und wenn er das getan hätte, wahrscheinlich auch ein extrem erfolgreicher internationaler Sportler geworden wäre. So, aber eben eigentlich nur bei den absoluten Insidern auf dem Schirm ist. Und schon auf jeden Fall sehenswert beziehungsweise lesenswert, die Thematik. Wer da mal weiter einsteigen will.
Ich wollte gerade fragen, ob du mir die DVD mal leihen kannst.
Ja, das kriegen wir hin.
Ich habe kein Abspielgerät mehr dazu.
Ich kann dir auch den Player leihen dazu. Ja, ich habe noch Höllentour und einen Andy und Frank Schleck Film habe ich auch noch. Den muss ich auch noch mal gucken. Ist mir auch nicht in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall.
Ja, ich meine, sonst das Amsel und so, das wollen wir gleich mal mit unserem Gast auch abhandeln. Von daher.
Paul, bist du eigentlich schon drüber hinweggekommen?
Über was?
Philipp Gilbert hört auf.
Ja, also eh zu spät, aber
warum zu spät?
Keine Ahnung. Also, ja gut, man soll ein bisschen ausquetschen, ne, wo es geht. Aber wir müssen irgendwann mal übrigens eine Folge machen, ich weiß nicht, ob ich schon mal angesprochen habe, über Leute, über Fahrer, die ab einem gewissen Alter zu Teams wechseln und die Teams sich echt immer noch Hoffnung machen, dass die irgendwann nochmal große Radrennen gewinnen. Aber es davor auch schon nicht mehr getan haben und einfach sehr viel Geld hinlegt.
Heute?
Menschen-Pension. Der war übrigens noch Fünfter beim Umlauf dieses Jahr, also warum sollte er aufhören?
War echt nur Fünfter beim Umlauf?
Ja.
Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Weißt du, schnelllebiges Geschäft. Weißt du,
Tour of the Alps Etappe geguckt, schade, zu dem Thema. Beziehungsweise habe ich es dann nur noch so, ich musste mich ja beeilen für die Aufnahme, also bin ich mit dem Rad dann hierher geballert von der Arbeit, die knapp 50 Kilometer, und habe mir aber den Ton aufs Ohr gelegt von der Ankunft.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Wo die englischen Kommentatoren einfach sich so super gefreut haben, ganz kurz, weil sie dachten, Chris Froome hätte es ins vordere Teil des Feldes geschafft.
Das war nur Dan Martin.
Are these elbows for Chris Froome's? Yeah, so he saved himself yesterday, some form for today. Ja, leider doch nicht.
Die Rundfahrt hatte ich eigentlich noch nie so auf dem Radar, ne? Also als Fahrer sowieso nicht. Wie hieß das vorher nochmal?
Trentino-Rundfahrt. Ja, ich habe sogar mal eine Etappe gewonnen.
Also Giro del Trentino.
Ist ja richtig geil da unten zum Radfahren, ne? Deswegen. Ja.
Ist mega schwer einfach.
Das auch. Also ich hatte damit als Fahrer einfach nie was zu tun, habe da deswegen das Rennen auch eigentlich nie so wirklich verfolgt. Aber jetzt gucke ich das immer, weil ich einfach nur gesehen will, was der Doni da so macht. Oder?
Ja. Bis jetzt nicht viel, aber mega Hype.
Also, ja, aber hat sich auch gut geschlagen. Also.
Ich meine, was heißt nicht viel? Genau. Fährt einfach so ganz normal mit, als ob er noch nie was anderes gemacht hat.
Ja, aber was ich zum Beispiel krass finde, ist, dass der Hype um ihn, dass er mitfährt, einfach nur mitfährt, ist größer als dass Max Schachmann bei Amstel Dritter wird. Also die,
wieso?
Ja, finde ich jetzt medial, ja, sagen im Verhältnis.
Gehe ich jetzt auch wieder, nicht Paul, komplett mit. Also es hat einen Part von Wahrheit, aber, also habe ich auch gelesen die Woche.
Aber bei mir auch, doch, das stimmt.
Ja, siehst, also das ist halt viel, viel, das ist halt krass, wie man darüber spricht und dann halt.
Ja, aber es ist jetzt nur die persönliche Wahrnehmung einfach, glaube ich.
Ja, in der Radsportbubble.
Ja. Aber nicht so krass wie der dritte Platz von Max Schachmann.
Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht.
Aber, ja, ich finde es einfach spannend, trotzdem, wie er sich da schlägt. Und heute Bergankunft ganz, ganz locker da auf Platz 40 oder so reingerollt.
Ja, da war heute auf jeden Fall ein bisschen
Respekt.
Da war heute auf jeden Fall ein bisschen Hustle. So den vorletzten Anstieg, ab da, wo es richtig rund ging, habe ich nämlich noch gesehen auch und dachte so, wo ist Bora eigentlich?
Nicht da.
Komplett kein einer von Bora da. Und das konnte nicht an Schwäche oder irgendwas liegen, denn die sind damit eigentlich ja vier Bergfahrern am Start und haben ja auch eine relativ stabile Mannschaft. Da muss es irgendwelche Ungereimtheiten gegeben haben zwischen der Abfahrt und dem erneuten Anstieg.
Nee, also das, du meinst an dem Anstieg, wo
also wo Akea komplett gesehen, ausrastet.
Ja, genau, aber dann fährt ja irgendwann der Mann Yates los. Ich weiß nicht, ob es jetzt Simon
ja,
oder
war. Bevor,
Yates auf jeden Fall.
Als Akea da unten reinstiefelt, ist Bora komplett nicht da. Nicht ein Fahrer.
Achso, ja, das weiß ich nicht.
Da aber, musste jemand aufs Klo, habe ich gehört.
Ja, aber
verrat mir jetzt noch nicht alles.
Ja, genau.
Ich will das noch gucken. Ich war heute selber Radfahren. Ich habe das jetzt aufgeschoben.
Es gab eine komplette Eskalation von einem von den Yates-Brüdern. Ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt.
Simon.
Yates auf jeden Fall. Okay, Simon. Und war auf jeden Fall sehr geil anzusehen.
Naja, waren auf jeden Fall wieder ganz schön viele Radrennen. Und ich finde einfach, wenn so ein Team mit schwarzen Fahrrädern fährt, finde ich mega langweilig. Oder? Ich finde auch so, die Zeit der schwarzen Fahrräder ist einfach vorbei.
Welches hier meinst du? Gib Beispiel.
De Koenig.
Quickstep.
Ah ja.
De Koenig.
Elegant. Ja, die blauen da. Also warum fahren die keine blauen Räder? Das verstehe ich einfach nicht.
Ja, Gewicht bestimmt, weil sonst Specialized zu schwer ist.
Und Vanti? Vanti auch. Fahren auch schwarze Räder und dann halt neongelbes Lenkerband, aber fahren auch schwarze Räder, das finde ich total langweilig.
Ey, Vanti, die sind ja gar nicht mehr pro Conti, ne? Die sind ja...
Ah, Paul, hallo!
Ja, nein, aber vom Aussehen, für mich sind die immer noch so ein Amateur-Team, was bei der Tour mit am Start ist. Und
was?
Ja, nein, also vom Aussehen her und vom ganzen, also ich erwarte von denen gar nicht, dass die ein großes Radrennen gewinnen, weil für mich ist so, okay, die fahren halt irgendwo zu einem kleineren 2.1-Rennen und gewinnen da vielleicht mal, aber ich erwarte von denen gar nicht, dass die bei so einem großen Rennen vorne reinfahren, weil das sind für mich so Fluchtgruppenfahrer. Also ich nehme die noch gar nicht wahr als ein großes Team. Natürlich wusste ich, dass die World Tour sind, das war jetzt gerade ein Scherz, aber ich nehme die nicht als so ein Team wahr. Weiß nicht, warum.
Das ist auch okay, finde ich.
Ja. Ja, fahren schon nicht so schlecht, ne?
Ja, aber ist jetzt nicht so, bei anderen World Tour Teams sagt man irgendwann an so einem gewissen Punkt, ja, die haben noch kein Radrennen gewonnen, weißt du, noch kein World Tour Radrennen.
So, denen nimmst du das nicht so übel wie
ja,
die anderen Teams.
Ich sowieso, mir ist es egal, aber auch so die Presse. Und ich glaube, bei denen ist man so, ah, stimmt, die sind ja sogar in der World Tour. Ja.
Welcher von den Yates hat denn jetzt gewonnen heute, der immer noch bei Mitchelton ist oder bei Bike Exchange?
Wie die ja, genau, halten? Der.
Bike Exchange,
der genau. Hat gewonnen.
Der hat gewonnen.
Genau.
Ich wollte nämlich sonst sagen, die haben bis jetzt auch noch nicht viel gewonnen. Obwohl sie eigentlich immer bei den Frauenrennen und bei den Männernrennen immer super aktiv fahren, aber haben es bis jetzt noch nicht geschafft,
ja.
Glaube ich, oder? War es erste Saisonsieg?
War erste Saisonsieg, ja.
Nee, dritte Saison.
Keine
dritte Saisonsieg, haben die gesagt.
Okay, dann wird...
Ah ja, Chavez hat schon
was
stimmt,
gewonnen.
Stimmt, Chavez hat Katalonien gewonnen.
Ja, keine Ahnung, wer noch.
Ja.
Aber der war schon stabil drauf heute auf jeden Fall. Also
ja, der war auf jeden Fall stark. Aber das schaut euch am besten nochmal an, wie der alle am Berg zerlegt. Und wie man dann noch, der englische Kommentar allerdings, wie dann noch Dan Lloyd, der englische Kommentator, die Sattelposition und Sitzposition analysiert.
Das habe ich noch gehört, genau.
Ja, genau, es war auch sehr interessant.
Genau. Ja, sieht scheiße aus. Aber fährt schnell.
Richtig.
Apropos Engländer. Was sagt ihr denn, dass seit der letzten Podcast-Aufnahme Mr. Cavendish noch ein paar Dinge abgeschossen hat?
Ja, der Mann ist gut.
Ja, ich
will jetzt. Der ist gar nicht so schlecht.
Nee, der ist auf gar keinen Fall schlecht. Trotzdem will ich erstmal jetzt abwarten, wie er beim nächsten Rennen abschneidet.
Das ist aber scheißegal.
Top-Konkurrenz.
Ich finde, das ist so komplett irrelevant, weil der hat jetzt einfach mal gerade 4 Radrennen gewonnen. Ich finde das einfach so geil. Der feiert die Dinger ja genauso, als wenn er eine Tour-Etappe gewonnen hätte. Und ich finde das einfach nur den Fakt, auch dass Gringo in der Lage war, da vorne wieder reinzuhalten. Scheiß drauf, dass da nicht die besten Sprinter der Welt noch mit am Start waren. Einfach nur der
Doch,
Fakt, dass
hallo,
die beiden...
hallo. Die haben den Weltmeister der Sprinter geschlagen. Also hat Kevin sich geschlagen.
Ja,
Kasper
okay.
Kasper Philipsen hat vorher die Weltmeisterschaft der Sprinter gewonnen.
Ja, yo. Also jetzt an die ZuhörerInnen, das ist nicht offiziell die Weltmeisterschaft.
Ist offiziell Scheldepreis, Weltmeisterschaft der Sprinter. Kann man sich nochmal gerne angucken. Hier der Oberweltmeister Marcel Kittel, glaube ich, 4-mal oder so hat er da gewonnen.
Ja, vierfacher Weltmeister. Unfassbar. So. Okay.
Fünffacher Weltmeister sogar.
Fünffacher Weltmeister. Okay, gut.
Kevin dich auch schon ein paar Mal gewonnen. So, alle guten Sprinter da haben da schon mal gewonnen.
So, ich wollte die ganze Zeit schon so eine schöne Überleitung machen. Darf ich die jetzt machen, Jungs?
Yes.
Nee.
Okay. Nee,
jein.
Danke, Andi. Jein. Also, weil wir ja gerade bei der Tour der Alps in Österreich heute waren, dachten wir...
Gerade. Das ist völlig aus dem Zusammenhang, der Paul.
Ja, weil wir haben gerade über Tour der Alps gesprochen und die hatte heute eine Etappenankunft in Österreich. Und daher bleiben wir da auch direkt und schwenken rüber zu unserem Gast.
Großartig.
Das hat mich gerade so ein bisschen an Hallo Spencer erinnert.
Hallo ja. Spencer!
Junge, also ich.
Wir schwenken rüber zu unserem Gast.
So, Besenwagen on Tour. Endlich mal wieder. Jeder, der das öfter hört, weiß es. In einem meiner Lieblingsländer, Österreich. Basti, Österreich-Fan, endlich mal wieder bedient. Da ich hier, unser Gast weiß das noch nicht, ich für die Gästeauswahl zuständig bin, haben wir doch relativ oft auch mal Österreicher hier als Gäste. Und heute sind wir, ich habe gerade gefragt, nach Linz gefahren und begrüßen Michael Gogel. Hi.
Servus, hallo.
Hi.
Hallo.
Michael Gogel, Paul, willst du erst eine Linz-Frage stellen, oder?
Ja, also die ist eigentlich relativ simpel. Linz, da kommt die Linzer Torte her, oder?
Da kommt die Linzer Torte her, genau.
Also würdest du jetzt quasi auch sagen, dass es bei euch die beste Linzer Torte gibt?
Das ist die beste und die einzige, also.
Okay, sehr gut. Und wo liegt Linz? Das ist unten im Süden, oder?
Nee, das ist Lienz im Süden und ich bin Linz mit einem kurzen I, das ist zwischen Salzburg und Wien.
Ah, da wohnt doch bei dir auch der, bei dir wohnt auch Paratprofis in der Gegend, oder? Da die Linzer Ecke ist doch, Patrick also, Konrad wohnt bei dir?
Nee, Patrick, der wohnt in Wien, also in der Wiener Gegend.
Okay.
Aber mein Nachbar, also so 400 Meter von mir, ist Felix Großschartner.
Okay.
Zu Hause, der wohnt auch 200 Meter von meiner Schwiegermama entfernt, also wir sind hier gut versorgt.
Jo, ich gebe gerade mal für die Hörer, die Michael noch nicht kennen, so ein paar ganz kleine Eckdaten aus deiner Karriere, mit wem wir es hier zu tun haben und dann können wir das Ganze mal so ein bisschen breiter ausführen. Dieses Jahr könntest du einigen auf jeden Fall aufgefallen sein mit dem 6. Platz bei Strade Bianche und da hast du die Leistung von letztem Jahr, nämlich den 9. Platz bei Strade Bianche, nochmal verbessert, also die Leistung nochmal bestätigt und ausgebaut. Du fährst im Moment bei Assos Kubeka, was ich auch interessant finde, denn aus dem Team hatten wir auch noch keinen hier am Rohr und können da vielleicht mal ein paar Insights holen. Max Walscheid hatten wir zwar schon, da war der aber noch nicht da. Und dann, ich habe noch zwei Ergebnisse rausgeschrieben, die so ein bisschen Ausrufezeichen sind und so ein bisschen beschreiben, was du für ein Fahrertyp bist und wie viel Potenzial in dir steckt. Das ist der 7. Platz bei der Zeitfahrweltmeisterschaft 2018, bei der Heim-WM und der 8. Platz beim Amstel Gold Race 2017. Und worauf ich heute noch hinaus will, ist, dass es, glaube ich, dieses Jahr eine brutale österreichische Mannschaft für die Weltmeisterschaft gibt in Flandern oder wo die da stattfindet.
Genau. Also ich muss noch dazu sagen, 7. Platz bei der Teamzeitfahr-WM.
Okay.
Das war mit der Mannschaft. Der wäre schön gewesen im Einzelzeitfahren, aber Einzelzeitfahren finde ich jetzt nicht ganz so amüsant.
Ich muss aber auch sagen, das ist mir bei uns in der Karte auch aufgefallen. Ich dachte, okay, gut. Ich habe natürlich jetzt auch nicht recherchiert, wie man es als guter Möchtegern-Journalist einfach auch mal tun sollte. Und habe einfach darauf vertraut, dass das stimmt.
Also mir ist es tatsächlich auch ITT aufgefallen beim Rausschreiben, aber ich habe es dann nicht mehr. Ich gucke jetzt nochmal nach, ob das stimmt. ob das auch so da steht, ob ich es einfach nur falsch abgeschrieben habe.
Aber lassen wir es einfach mal so stehen.
Lass das stehen, genau.
Ja, aber sonst bist du ja auch über die letzten Jahre auf jeden Fall aufgefallen, zumindest mir, als Helfer, ne? Vor allem gerade so, ich glaube, noch für Contador am Anfang. Und genau. Und ich glaube, André hat auch noch was zu Peter Sagan zu sagen gleich. Oder eine Geschichte, eine Anekdote, wie auch immer. Genau, aber da bist du mir als erstes so aufgefallen. Genau, also daher kenne ich dich vor allen Dingen, dass man dich da halt irgendwie immer mit Alberto durch die Gegend fahren hat sehen. Ne?
Genau, das war in den ersten beiden Jahren, glaube ich, ja, von meiner Karriere. Da war ich direkt mit Alberto zusammen und hatte da die schwere Aufgabe, ihn durchs Feld zu leiten. Du wirst dich vielleicht noch erinnern, dass das immer eine sehr nervöse Geschichte war.
Ja.
Ja, wir haben eben schon mal gesprochen und festgestellt, dass dich auf jeden Fall keiner von uns persönlich kennt. Ich kenne dich von Facebook. Klingt blöd, aber ich hatte dich mal abonniert, weil du da relativ viel zu dem Zeitpunkt, oder fand ich gut, dass du dich relativ viel für so sicheren Straßenverkehr und sowas eingesetzt hast, beziehungsweise relativ viele Posts gemacht hast von dem, was du so erlebst im Training und da eine gute Meinung vertreten hast. So, da bist du mir tatsächlich so auch noch aus deinen Track-Zeiten, ne?
Ja, genau. Also da fällt mir jetzt direkt noch ein Posting ein, das ist damals komplett explodiert. Ich hatte da eine Millionenreichweite, weil ich einfach, ich glaube, da sind zu dem Zeitpunkt zwei Sportler aktuell verstorben im Straßenverkehr, und dann habe ich ein Posting gemacht, was mir einfach im Training die ganze Zeit passiert, und das ging halt völlig durch die Decke, und da haben sich irgendwie Autofahrer und Radfahrer und alle zusammen die Köpfe auf meiner Facebook-Seite eingeschlagen, und da waren dann auch viele Zeitungen drauf aufmerksam geworden, und ja, ist jetzt nicht so die ganz schöne Geschichte gewesen, aber ja, da sieht man einfach, wie brisant das Thema ist, wenn man als Radsportler auf der Straße unterwegs ist, dass man da eher, also oft mal das Feindbild von manchen anderen Verkehrsteilnehmern ist.
Kennen wir alle.
Auf jeden Fall.
Als aktiver Profi, also zumindest habe ich das immer so geguckt, habe ich immer schon mal geguckt, welche jungen Fahrer kommen so nach. Gerade dann schaut man ja aus Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter. Guckt man natürlich immer ein bisschen genauer hin. Und wir sind dann aber, haben gar nicht so große Überschneidungen von unserer Karriere. Also ich habe dann eher schon aufgehört, als du angefangen hast, so wirklich. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Wir sind, glaube ich, nur zwei Rennen zusammen gefahren. Tour de l'Euro-Métropole. Also das, wie hieß das früher nochmal? Franco-Belge, genau.
Genau.
Und die Dänemark-Rundfahrt.
Ein ganz schönes Rennen, Franco-Belge.
Ja, das ist immer sehr beliebt im Fahrerfeld. Ende des Jahres nochmal so ein schönes, Anfang Oktober ist es meistens, so ein schönes Dreitagesrennen in Belgien.
Und normalerweise mit vielen Verkehrsinseln und überhaupt nicht gefährlich.
Ja, genau. Und man hat eigentlich schon fast Pause, und dann, wenn du da nochmal hin musst, dann weißt du genau, okay, irgendeinen sportlichen Leiter hast du dieses Jahr mal ins Bein gepisst und der hat dich dann da noch eingeteilt.
Oder du bist Belgier, dann bist du, glaube ich, da gerne, oder?
Ja, also wenn man da Form hat, macht es auch so, teilweise noch ein bisschen Spaß, aber die meisten, die da, also sagen wir mal so 50% der Fahrer, die da am Start sind, haben eh keinen Bock mehr. So, und dann gibt es halt noch ein paar, die sind übertrieben motiviert, weil sie noch keinen Vertrag haben für die nächste Saison. Das ist dann immer so für die halt, da geht es um Leben und Tod. Das ist immer so eine komische Mischung, die dann da am Start steht. Naja, aber da warst du mir noch, also ich kannte dich vom Namen schon die ganze Zeit, aber mir war nicht so bewusst, was für ein Fahrradtyp du bist. So, das hat sich dann jetzt erst eigentlich auch in den letzten Jahren ganz klar gezeigt. Eintagesrennen scheint dir ganz gut zu liegen. Und ja. Also ich kann mich aber noch an eine Sache erinnern, und ich weiß jetzt nur nicht mehr, ob das noch war, als ich ein Fahrer war oder ob ich so bei einem Rennen war. Da sollte Peter Sagan, der damals sein Teamkollege war, seine Mannschaftskollegen vorstellen. Und da hat er bei dir gesagt, ja, wir haben noch Google Maps dabei. Der kennt sich immer ganz gut aus und sagt, wo es lang geht.
Ja, genau. Ich glaube, das war in Belgien beim E3-Preis, glaube ich. Und am nächsten Tag war das dann Titelseite in Belgien beim Het Nieuwsblad.
Hat er den Witz noch aufgebracht oder war das einzige Mal?
Bin ich ihm heute noch dankbar, ja.
Ja, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Ja. Aber ja, Basti hat auch hier schon ein bisschen, Basti ist immer ganz fleißig und recherchiert immer schon, was unsere Gäste so getrieben haben in ihrem Leben. Und da würde mich jetzt auch direkt der Anfang von deiner Karriere so ein bisschen interessieren.
Es ist auf jeden Fall ein mysteriöses Jahr, wo du nochmal Team gewechselt hast. 2012 geht's in Anführungszeichen professionell los in Österreich in einem KT-Team, was ich auch nicht kannte. 2015 war es dann Felbermayr, das sagte mir zumindest mal was.
Genau.
Und da auch schon in immer noch prominenter Gesellschaft, nämlich mit Felix Großschartner und Gregor Mühlberger zumindest Anfang des Jahres.
Genau. Und war mal eine starke Mannschaft.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und in dem Jahr wirst du dann schon einerseits mal Stagiair bei Tinkoff, andererseits eben zum Juni hin nochmal ins Team Tirol gewechselt. Was ist da passiert? Ist das Team aufgelöst worden oder gab es da was Neues? Oder?
Also das ist eine Frage, die musste ich noch nie beantworten.
Ja.
Ja, das ist auch ein besonderes Gusto-Stückerl gewesen von meiner jungen Laufbahn. Und zwar, wie soll ich das jetzt diplomatisch formulieren?
Nee, musst du gar nicht.
Musst du nicht, genau.
Ja. Also es gab halt, wie soll ich sagen, Meinungsverschiedenheiten. Ich denke, ich bin einfach zu schnell Rad gefahren. Und habe halt meine eigenen Ergebnisse eingefahren und ein, zwei Teamkollegen konnten dann nicht ihre Ergebnisse einfahren und dann war ich auf einmal in der Situation, dass ich abgestempelt wurde als ich bin kein Teamplayer und jeder, der mich kennt oder ja jeder, der meine Laufbahn auch verfolgt hat, der weiß, dass eigentlich das völlige Gegenteil der Fall war. Drum muss ich eigentlich im Nachhinein wirklich auch drüber schmunzeln. Wir haben dann im gegenseitigen Einvernehmen den sozusagen Vertrag aufgelöst und ich durfte dann für Tirol an den Start gehen, noch die halbe Saison und war eben dann schon Stagiair für Tinkoff damals und genauso verlief die Saison dann noch mit einem guten Ausgang.
Ja, und warum bist du dann nicht 2016 direkt Profi geworden?
Ich bin dann direkt Profi geworden bei Tinkoff, ja.
Nee, aber warte mal.
Nee, der ist in der Saison gewechselt. Das ist ja, da steht ja 2016 und dann wieder 2015, habe ich das so aufgeschrieben.
Ah, okay.
Ich fand das total weird, weil...
Jetzt war ich gerade irritiert.
Für einen Radsportler ist das tatsächlich ziemlich ungewöhnlich, einfach so in der Saison zu wechseln.
Stimmt, da steht dreimal 2015 auch bei Pro Cycling Stats.
Ja. Und einfach mal drei Mannschaften aufgebraucht.
Ja, gut. Wenn es das braucht, um dann den... World Tour, damals Pro Tour wahrscheinlich noch Vertrag zu bekommen, whatever. Aber wie gesagt, ich habe das gesehen, es war sofort irgendwie was anderes. Keine Ahnung, sonst läuft es ja wahrscheinlich auch manchmal in Teams nicht. Aber im Radsport bleibt man dann trotzdem bis zum Jahresende. Ja, bei Team Tirol dann auf jeden Fall mit Pösti zusammengefahren.
Genau, und da erinnere ich mich gerade zurück. Wir waren dann Teamkollegen bei der Österreich-Rundfahrt und der hat dann auch eine Etappe abgeschossen. Wir waren da beide in der Spitzengruppe vorne und haben da gut zusammengearbeitet. Er hat dann die Etappe gewonnen, also war dann echt eine coole Zeit auch bei Tirol.
Mach du jetzt.
Ja, sorry. Wir werden jetzt wahrscheinlich dann direkt in das Jahr 2016 gestartet. Wo du dann ja bei Tinkoff Profi geworden bist. Und ich habe jetzt gerade mal die das Team offen für das Jahr und es ist halt echt krass so. Davide Ballerini, mittlerweile sollte man den auch kennen, der fährt jetzt mit Decoin Quickstep.
Und der ist, glaube ich, zwischendrin nochmal runtergegangen wieder. Der ist nicht World Tour geblieben, glaube ich. Da habe ich nämlich auch nochmal geguckt, als ich gesehen habe, dass der damals da schon gefahren ist mit dir.
Dann Daniele Benatti, kenne vielleicht nicht die meisten, aber einfach auch ein guter Fahrer. Dann Bodnar, Contador, keine Ahnung, hast du halt so einen Kreuziger da im Team, Michael Rogers,
Peter Sagan,
Tussato, also schon auf jeden Fall ein paar Hochkaräter. Wie war denn das? Ich meine, da kommst du irgendwie von Tirol, dann in so ein Team und dann halt auch direkt mit einem Fahrer, wie Contador, der, keine Ahnung, wie viele Grand Tours offiziell und inoffiziell er jetzt gewonnen hat. Aber auf jeden Fall bei den Rennen, wo er am Start ist, in der Regel auch mein Favorit ist, ja. Und du warst natürlich sein Helfer dann auch zum Teil direkt, ne?
Genau, also ja, das war wirklich, wie man vermuten kann, sehr speziell für mich. Ich war damals echt, ich fühlte mich noch sehr jung und plötzlich kommst du ins erste Trainingslager und dann triffst du auf Contador oder Sagan und die stellen sich halt vor bei dir. Also wenn man sich trifft und ich sage, hey, ich bin der Michael und er sagt, ja, ich bin der Peter oder ich bin Alberto und du hast sie halt eigentlich die letzten 10 Jahre sowieso vom Fernseher gesehen. Das war wirklich speziell und ich bin aber dann relativ schnell in die Mannschaft reingewachsen sozusagen und dann wird das irgendwo auch natürlich ein Stück weit normal. Aber das erste Jahr war insofern sehr speziell, weil ich kam ins Trainingslager nach Gran Canaria zur Mannschaft und dann hatten wir da unseren sehr charismatischen Team-Eigentümer vor uns und im ersten Meeting sagte der halt einfach mal, ja, das Team wird zum Jahresende aufgelöst und ihr braucht alle neue Verträge und ich war gerade ja, Profi geworden und dachte mir, boah, jetzt kannst du mal durchatmen und dem war nicht so, also das war von Anfang an richtig Druck. Dann eben mit dem Wissen, ja, die Mannschaft wird nicht weitergehen, wie ursprünglich gedacht, mit einem 2-Jahres-Vertrag ausgestattet.
Einerseits hart, aber irgendwie auch fast schon ein bisschen, also im Vergleich zu was sonst ja irgendwie auch im Radsport abgeht, was Kommunikation, Teammanager, Fahrer betrifft, wo man ja auch einfach mal im Oktober, oder man kriegt im Sommer gesagt, ja, nee, wird, und dann im Oktober, naja, doch nicht. Es ist einem vielleicht im Januar gar nicht so schlecht zu wissen, was auf einen zukommt. Eventuell bewegt das ja dann auch einiges in einen. Aber das ist natürlich krass, ey.
Gebe ich dir recht, ja. Also es war, insofern war es schwierig, weil halt das Teamgefüge dadurch jetzt nicht besser wurde. Also natürlich wusste jetzt jeder im Dezember schon, okay, das eigene Hemd ist das nächste sozusagen und das war jetzt nicht unbedingt förderlich für das Team. Aber an dieser Stelle gebe ich dir wirklich recht. Also Oleg damals hat auch gesagt, er wird jeden Euro zahlen bis zum 31.12. Da haben wir keine Probleme damit und ich gebe dir da recht, das ist jetzt nicht immer Standard, ja.
Aber wie war das sonst so mit ihm? Also ich meine, wir kennen alle nur aus dem Fernsehen. Ich glaube, du bist auch der erste Gast, der mit ihm zusammengearbeitet hat, wenn ich mich
ja, jetzt also recht im Sinne. Ja, jetzt auf jeden Fall auch direkt noch gefragt. Erzähl was zu Olle.
Also der ist ja einer der beklopptesten Teammanager, die ich jemals gesehen habe. Oder Eigentümer. Da war ja kein Manager, glaube ich, Eigentümer nur. Also wie war die Zusammenarbeit, wenn es überhaupt eine Zusammenarbeit gab?
Also mit ihm wusstest du halt nie, wo du dran bist. Also es konnte halt sein, wenn du ihn am Morgen triffst, dass er super gelaunt war und dann geht er zum Frühstücksbuffet und er findet nicht das, was er finden wollte und danach musstest du halt eben irgendwie herhalten für seine schlechte Stimmung. Das war wirklich eine große Nummer, der Typ.
Ich fand's ja immer so, von außen war es immer geiles Entertainment eigentlich. So, in dem Team hätte ich wahrscheinlich niemals sein wollen. Das war dann auch geil, diese Kalifornien-Rundfahrt, wo er Sagan so einen Druck gemacht hat vorher, dass er nichts gewinnt, dass er sein Geld nicht wert ist. Und dann habe ich noch so dieses Foto von Das ist, glaube ich, wo Contador den Giro gewinnt, wo er die Flasche Champagner da säuft im Auto mit der pinken Perücke. War schon. Ja.
Nee, der hat sich
die Haare waren gefärbt.
Okay. Genau, die waren gefärbt. Also, ja, der hat halt übelst für den Sport da gelebt und ich denke, wenn du so viel Geld hast wie er, dann die Leute, die suchen sich halt einfach was, wo sie wirklich Emotionen entwickeln können. Und ich denke, deswegen hat er sich da auch so reingesteigert. Und ja, also zum Beispiel auch, also während der Tour de France ist er immer mit einem eigenen Auto hinter sich, ist er mit dem Rad die halbe Etappe abgefahren. Dann ging er in den Bus duschen und ich dachte mir immer so, warum macht er das? Will er sich wie ein Fahrer fühlen? Oder ich glaube, die kaufen sich halt dann die Erlebnisse sozusagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, er hat sich einen Urlaub gekauft. So.
Ja. Ja, sehr teuer auf jeden Fall.
Aber schon cool. Ja.
Aber war es denn für dich relativ einfach, irgendwie ein neues Team zu finden? Also zu Trek Segafredo bist du dann ja gekommen? Oder hat sich das eher schwieriger gestaltet?
Ja, also es war dann, ich glaube, damals war es August oder September, dass ich dann den Vertrag mit Trek unterschrieben habe. Und ja, das war halt mit Contador gemeinsam, weil ich bei der Dauphiné das erste Mal mit ihm gefahren bin. Und ich habe halt einen guten Job gemacht und dann war er sehr begeistert von mir. Dann fuhren wir die Vuelta gemeinsam und er meinte halt dann, dass ich eben mit ihm da hingehen soll und ob ich Lust habe. Und natürlich, wenn dich so ein Hochkaräter fragt, dann ist man in jungen Jahren natürlich sehr, sehr motiviert und lässt die Chance dann nicht aus.
Aber das ist krass. Also ich weiß nicht, wenn man so in einem Paket ist mit Alberto Contador, ist auf jeden Fall auch, gibt Schlimmeres, ne?
Also ich war jetzt, glaube ich, nicht im selben Paket.
Ja gut, aber er hat dich sicherlich empfohlen.
Genau.
Und
genau.
Somit war es natürlich schon Paket, ne? Also klar, du bist jetzt sicherlich nicht das andere Paket mit Hernandez, der hat sicherlich nochmal einen anderen Gehaltscheck bekommen als du wahrscheinlich.
Aber in dem Paket wäre ich gerne gewesen. Ja.
Aber ist natürlich trotzdem geil, wenn so ein Fahrer einer ganzen Generation oder einer der besseren Fahrer in so einer Generation einfach dafür einspricht.
Ja, war echt eine spezielle Zeit und wie ich auch sagte, ich war sehr motiviert mit ihm zu fahren. Ich habe auch wirklich gesehen, wie der arbeitet. Wir waren auch im Höhentraining zum Beispiel gemeinsam in Teneriffa vor der Tour de France und also das war halt wirklich ein Bootcamp, will ich mal sagen. Also ich habe mich dabei abgestochen, aber er fuhr danach durchaus sehr, sehr passabel. Ja, ich glaube Fünfter oder so ist er geworden. Oder nee, ob er da, ja, ich weiß nicht mehr genau, aber war auf alle Fälle sehr interessant zu sehen, wie so ein Superstar dann arbeitet und ja, schöne Zeit.
Du kommst von Team Tirol, Team Felbermeier, Tinkoff, Trek. Wie war es bei dir, dein Umgang mit den eigenen Ambitionen? Wann hast du für dich noch eigene Ziele definieren können oder dich auch so gefunden als Profi, dass du wusstest, worauf du gehen kannst und wie hast du das dann angefangen umzusetzen oder wie durftest du das schon oder konntest du auch?
Also ich muss ehrlich sagen, das war auf der einen Seite war es schön, dass ich mit Alberto da mitgehen konnte, auf der anderen Seite war das natürlich jetzt für meine eigenen Ambitionen eher nicht so gut, weil ich musste dann halt alle Rennen mit ihm fahren. Und da stehen natürlich die eigenen Ambitionen also nicht mal irgendwie im Raum. Aber ich durfte zum Beispiel bei Trek im ersten Jahr die Ardennen auf mich fahren und war da auch direkt sehr gut mit dem 8. Platz beim Amstel. Und dann verlief meine Karriere eigentlich nicht sehr geradlinig und das wissen vielleicht viele auch nicht, weil ich habe mir während der Tour de France 2017 mein Becken gebrochen. Ich bin die Tour aber fertig gefahren, weil der Teamarzt meinte 4 Tage lang, nee, da ist nichts gebrochen. Weil das war das Sitzbein und das ist jetzt, also ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass das gebrochen ist, aber ich hatte halt wirklich Schmerzen und nach 4 Tagen bin ich dann mal zu dem Röntgentruck gegangen und habe mir da ein Röntgen machen lassen und dann haben wir auch gleich gesehen, dass das wirklich auch gebrochen war und dann war es aber nicht mehr so weit nach Paris und dann war das meine erste Tour de France und dann wollte ich die auch zu Ende fahren und im Nachhinein betrachtet vielleicht nicht die klugste Entscheidung, weil ich bin in dem Jahr dann nur noch ein Rennen gefahren. Ich glaube, ich bin das nicht ausgefahren und hatte dann eigentlich ein halbes Jahr lang richtig Probleme. Das ging dann so weit, dass ich zum Beispiel nicht mal mehr 40 Minuten am Rad sitzen konnte und irgendwann ging die Kurbel einfach nicht mehr drüber, weil mein rechter Fuß die Umdrehung nicht mehr schaffte. Und krass. Das war definitiv eine schwere Zeit, weil dann weißt du halt nicht, okay, wie geht das jetzt weiter? Und ich denke, das ganze Spektakel hat mich sicher viel gekostet. Und ich kam dann schon immer wieder gut in Tritt, aber bekam dann eigentlich nicht mehr so viel eigene Chancen auch. Und im Nachhinein betrachtet tat mir dann der Teamwechsel sicher auch gut, eine neue Umgebung jetzt für letztes Jahr und neue Motivation und auch mehr Chancen für mich selber dann.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann geht's zu NTT 2020. Ich gucke ja auch immer so, ne? Wer sind deine Teamkollegen? Wo verschlägt sich dahin? Ist jemand mitgekommen von Trek oder bist du alleine gekommen in das Team?
Nee, da bin ich alleine hingekommen, soweit ich mich erinnere. Ja.
Und warum hast du gewechselt?
Wie gesagt, also ich war einfach vom Kopf her nicht mehr so frisch, will ich jetzt mal sagen, und brauchte eine neue Herausforderung, mich neu zu pushen. Und ich kam jetzt bei NTT dann auch wieder mit meinem alten sportlichen Leiter zusammen, dem Lars Michaelsen, mit dem ich bei Tinkoff im ersten Jahr und als der Scher schon war. Und mit dem habe ich eigentlich immer sehr gut gearbeitet und immer gute Leistungen gebracht, weil er mich auch motiviert hat und das war dann auch ein Hauptgrund, warum ich gewechselt bin, genau.
Erster Fahrer, der mir aufgefallen ist, zu dem ich gerne was erfahren würde, ist Viktor Campenaerts. Viktor Campenaerts, für mich einfach, seit ich das gelesen habe, der Typ Todeszone, 10.000 Meter Höhenzelt. Ja. Hat er das wirklich gemacht? Hast du das mitgekriegt?
Also, ich denke, der hat es wirklich durchgezogen. So, ja,
klar, da gab es doch so Studien zu. Der hat doch das, glaube ich, sogar gefilmt oder begleiten lassen. Ne? Und da gab es ja im Nachhinein im belgischen Fernsehen so richtig, wurde das ja wissenschaftlich aufgearbeitet. Somit, wie sich seine Schwelle verhalten hat, seine VLA Max, so. Ich glaube, das war auf jeden Fall richtig durchgezogen, ja.
Ich glaube, das kann man in seinem YouTube-Blog nachvollziehen sogar. Der hat da so eine YouTube-Blog-Reihe gemacht und da gibt es sicher auch die Todeszone. Aber der ist auf alle Fälle wirklich ein krasser Typ. Also ich bin natürlich auch extrem professionell und ich würde mal behaupten, dass ich auch wirklich alles gebe, so im Alltag und im Training und von der Professionalität. Aber Viktor, der findet wirklich auch noch überall eine Zusatzschraube, kommt mir vor. Also wenn man das so ein bisschen mitverfolgt, über seinen Blog und natürlich, wenn ich mit ihm rede, das ist schon wirklich krass, wie er arbeitet. Und du kannst ihn auch jederzeit nach irgendetwas fragen. Er wird dir auch helfen, sei es jetzt Aerodynamik oder im Höhentraining oder bei der Ernährung. Der beschäftigt sich halt nicht 24/7, sondern 25/7 mit dem Thema und ist ja wirklich, der lebt den Sport.
Fährt damit auch ganz gut zurzeit auf jeden Fall.
Ja, hatte eine gute Klassiker-Saison.
Aber wart ihr da selbst überrascht im Team, wie er sich da geschlagen hat? Also ich meine, er ist nicht immer unbedingt am schlauesten gefahren, aber er hat es auf jeden Fall probiert und hat das Rennen zum Teil sicherlich auch spannender gemacht. Aber also ich hätte es nicht erwartet, dass er in der Lage ist, da irgendwie so Rennen zu fahren.
Also von seinem, wir sagen immer Motor im Radsport, von seinem Motor her, habe ich es ihm schon wirklich zugetraut. Also wenn du den Stundenweltrekord fahren kannst, egal wie aerodynamisch du bist, ich glaube, dann hast du einen guten Motor. Natürlich, technisch wussten wir jetzt nicht, wie gut das er am Ende drauf ist in Flandern, weil ja, also das ist halt wirklich krass, wie wir da Radfahren in Belgien. Ihr könnt euch definitiv noch erinnern. Ja. Ich muss auch sagen, ich bin am Sonntag das Amstel Gold Race gefahren und da sind halt schon wieder andere Fahrertypen, noch ein paar von Flandern, aber viele schon, die nur die Ardennen-Klassiker fahren, und es war so einfach, sich zu positionieren. Also ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, ich bin so froh, dass wir die Kauberg-Anfahrt nicht mit dem Flandernfeld machen müssen, weil ich glaube, da gäbe es ehrlich irgendwelche krassen Situationen. Also,
ich meine, zu Amstel kommen wir eh noch gleich, aber das ist halt wirklich eins der Rennen, die, wo so dieser Mix der Fahrer echt mega weird ist. Es ist noch so ein bisschen Amstel-Pfeil. Also genau, der ist ja auch so, ist auch so ein harter Mix, aber Amstel wirklich so, da versuchen sie auch nochmal die Klassikerfahrer, die hoffen, die Form rüberzubringen.
Genau.
Und aber gleichzeitig auch schon die Ardennen-Fahrer und ja, ich weiß, und, was du meinst. Ne?
Genau, also durch das, dass wir einfach nur, sage ich jetzt mal, Radsportkrieg von Flandern gewöhnt sind, ist es halt, wenn dann Ardennenfahrer kommen, um sehr einfach sich gut zu positionieren, weil ja, wir sind halt doch was anderes gewohnt. Und eben nochmal auf Viktor zurück, dass er eben auch das Positionieren so gut geschafft hat, das war doch eher eine Überraschung, weil ich weiß es natürlich aus eigener Erfahrung, oft wenn du in Flandern die Position für den Quaremont nicht schaffst, dann kannst du nur zusehen und du musst irgendwie links und rechts an Fahrern vorbeifahren, aber du wirst sehr schwer noch nach vorne kommen, und Viktor war da wirklich, wirklich gut darin.
Das war jetzt ja seine erste Klassikersaison, zumindest mal bei den belgischen Kopfsteinpflasterrennen. Du bist jetzt eigentlich schon alle Eintagesrennen mal gefahren, richtig?
Also, ja, ich denke so ziemlich alle, ja.
Was sind denn deine, oder wo siehst du denn dich eher jetzt auch in den nächsten Jahren? Weil eigentlich warst du auch, selbst wenn du jetzt nicht unter den Top 10 warst bei den Kopfsteinpflaster-Klassikern, warst du immer in den Gruppen drin, also super oft einfach dabei gewesen, wo es zur Sache ging. Hast aber jetzt auch schon deine Ergebnisse natürlich bei Strade, bei Amstel. Wo siehst du dich da in den nächsten Jahren?
Also definitiv bin ich ein Fahrer, der sehr viele Rennen fahren kann, schnell. Und zum Beispiel heuer beim Omloped Newsblatt war ich eigentlich in der rennentscheidenden Gruppe mit Alaphilippe und so weiter. Und da war wirklich ein Top-10-Ergebnis auch drin. Dann lief es halt wieder zusammen vor der Mur. Und ich denke, ich habe einfach auch das Potenzial, wenn alles stimmt, dass ich in Flandern schnell fahren kann. Natürlich eben so Rennen wie Amstel und Strade Bianche, das liegt mir auch wirklich. Wobei ich sagen muss, dass der Rundkurs vom Amstel jetzt heuer nicht so schön war wie das originale Rennen. Und ich hoffe, das kommt auch wieder retour. Aber Ja, ich werde mein Hauptaugenmerk definitiv weiter auf den ganzen Eintagesrennen lassen.
Ja. Ich fand die zum Zuschauen fand ich das ganz geil eigentlich, dass Amstel jetzt auf eine Runde gefahren wurde.
Bitte?
Ich fand es jetzt ganz geil, dass das Amstel auf eine Runde gefahren worden ist, also als Zuschauer.
Ja, 11-mal Kauberg hätte es getan, dann wäre ich auch dabei gewesen. Aber war wirklich, auch der Asphalt war so gut auf dieser Runde, das war wirklich, wir waren teilweise so schnell unterwegs, das war mir selber schon unheimlich.
Ja, ich habe, also man hat so ein paar Bilder einfach so vom Straßenrand gefilmt gesehen und das war einfach brutal, was da so die ganze Zeit für ein Grundtempo war. Das kommt ja dann im Fernsehen manchmal nicht so rüber, wenn das Feld so breit fährt oder so, aber
ja.
Ja.
Ich habe halt auch versucht, während dem Rennen irgendwie Energie zu sparen, aber irgendwie so nach 3-4 Runden ist mir dann bewusst geworden, dass wenn du in den letzten 50 Mann hier kurvst, dann hast du so viel mehr Antritte, als wenn du probierst, vorne zu fahren, und habe dann auch meine Taktik geändert. War wirklich ein spezielles Rennen.
Ja, also zum Zuschauen, wie du schon sagst, Andi, war richtig krass. Ich habe einen relativ großen Teil gesehen und hinten raus, wie es auseinandergeflogen ist. Wir können ja mal, wir haben ja vorher immer, bevor wir quasi jetzt zu dir als Gast kommen, haben wir so einen Allgemeinteil, wo wir eigentlich schon mal die Rennen aufarbeiten, aber wir dachten uns, Amstel können wir jetzt auch mit dir aufarbeiten, weil du warst dabei. Und ich fand als Eindruck letzte Rennstunde, spätestens dann letzte Rennen, halbe Stunde, das war das geilste Rennen, was Ineos je gefahren ist, fand ich. Das war, wie die das zerlegt haben, okay, jetzt nicht ganz erfolgreich, aber Hammer, warum, die sollten nur noch so fahren, keine Grand Tours mehr.
Ja, aber das machen sie doch.
Ja,
wenn
stimmt.
Du jetzt heute Tour der Alps, wenn du heute jetzt Tour der Alps geschaut hast, da haben sie es auch wieder probiert, haben halt irgendwann die Beine nicht gereicht, gestern Gianni Moscon bei der Tour der Alps, also Ineos hat auf jeden Fall, finde ich, schon ziemlich gedreht an der Schraube. Letztes Jahr, nachdem Bernal raus war bei der Tour, ist man auch so Radrennen gefahren, mit Kwiatkowski und Carapaz immer auf Attacke. Beim Giro ist man auch eher defensiv und dann irgendwann richtig offensiv gefahren. Also ich finde schon, dass die es krass geändert haben. Aber ich glaube, das Thema hatten wir ja schon mal. Ich glaube, es ist so ein bisschen dieser neuen Generation an Rennfahrern geschuldet, dass man so Rennen fahren muss, weil es kann... Kannst du dir vielleicht auch bestätigen, Michael, ist einfach, da hat sich ein bisschen was getan. Ne? Also so diese Supermannschaften sind vielleicht gar nicht mehr so nötig durch diese individuelle Stärke von einzelnen Fahrern, die halt durch schlaue Fahrweise und dann meistens oder vielleicht auch oft riskante Manöver halt Siege einfahren oder sich in gute Ausgangsposition bringen.
Ja, ja, speziell jetzt bei den Eintagesrennen ist ein starkes Team trotzdem wirklich hilfreich, weil zum Beispiel jetzt auf das Amstel Gold Race bezogen, da gab es halt so eine enge Stelle immer, so nach einer Abfahrt und dann ging es links rein und dort hat halt Ineos zweimal dasselbe Manöver gemacht und zweimal ging die Gruppe da. Die sind halt alle vorne gefahren, dann ging es links in die Kurve rein, ein Mann von denen tritt an, der andere, die anderen probieren zu blockieren, dann springen noch ein paar mit, die irgendwie übers Gelände fahren und damit stand dann wieder eine Gruppe, dann wird das Tempo gedrosselt und zum Beispiel einmal war auch mein Teamkollege vorne mit dabei, einmal habe es auch ich probiert und dann kam es halt darauf an, dann war halt Jumbo zum Beispiel nicht vertreten und ja, also schlaue Renntaktik von denen. Und am Ende sind sie halt auch einfach wirklich stark, muss man sagen. Und was sich insofern ein bisschen geändert hat, da habe ich auch mit Lukas Pöstlberger drüber gesprochen. Früher, also jetzt so 2016 zum Beispiel, da ist man so bei Kilometer 60, 70 dann richtig Finale gefahren. Und jetzt bei den langen Rennen teilweise wird halt einfach mal eine Bombe geworfen, 110, 100 vorm Ziel und es beruhigt sich einfach nicht mehr. Also dann geht es einfach nur noch zur Sache und das Finale ist eröffnet und das ist schon wirklich richtig hart.
Ja, und das ist eigentlich bis auf so jetzt bei den Kopfsteinpflaster-Klassikern De Koenig, hat ja auch kaum irgendwer noch zwei Fahrer vorne, ne? Oder halt Helfer. Wenn du zwei Fahrer vorne hast, dann ist es vielleicht so eine Doppel-Leader-Rolle. Ich meine, für mich als Zuschauer jetzt, ich finde das halt mega geil, wie die Radrennen momentan gefahren werden. Und da jetzt auch beim Amstel, wie du schon sagst, wenn sie die Bomben da so mega früh werfen und immer zu einer neuen Konstellation ist, jedes Mal, wenn die Kamera wegschwenkt und wieder ins Feld schwenkt, ist auf einmal irgendwas anderes passiert. Ist natürlich als Zuschauer geil, aber klar, ich kann mir vorstellen, als Rennfahrer wird es auf jeden Fall auch immer härter, davon irgendwie eine Rolle zu spielen, wenn man nicht einer dieser Supertalente ist. Ne?
Ja, definitiv. Also das Rennfahren, das ist ja einfach wirklich hart, natürlich, wie man sich vorstellen kann. Und ich habe auch wirklich ehrlich riesen Respekt vor den Jungs, die das jedes Wochenende wieder abliefern können, wie so ein Wout van Aert. Ich habe auch mit ihm gesprochen jetzt beim Amstel und er meinte, ja, er ist schon relativ müde jetzt, er freut sich auf die Pause. Und der kann halt wirklich jedes Wochenende wieder so einen abliefern. Das ist wirklich beeindruckend und gibt nicht viele im Feld, die das können, aber momentan leider zu viele, sage ich mal. Also.
Ey, ich muss übrigens nochmal gleich zu DM und da macht in 40 Minuten zu, deswegen.
Also schnell, Max Schachmann.
Ich habe kein Klopapier mehr. Gut. Schachi, super.
Super gemacht.
Nee, ja, also Max Schachmann auf Platz 3. Finde ich gut. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ist ein Stall.
Nee, ich find, liefert schon echt krass ab. Also so, ganze Bohrer-Mannschaft, ich habe auch schon letzte Woche von Ide Schelling geredet. Krass drauf.
Alter, der ist krass.
Plötzlich, Alter, was geht da ab? Und dann halt super krass einfach dieser Defekt, den er da noch hat. 30 vor Ziel oder so, Schachmann.
Ja.
Dass er eigentlich wirklich da, dachte ich schon, okay, das war's. Aber super ruhig geblieben, super kontrolliert zurückgefahren. Nicht wie Van Zevenand. Und ja. Dann der Einzige, der mit diesen beiden Top-Gladiatoren mitfahren kann. Und ganz ehrlich, Max Schachmann, beste Rolle in diesem Finale gehabt, muss sich nämlich nicht aufregen über das Zielfoto. Ist einfach Dritter geworden.
So. Ja, ganz solide Dritter.
Solider Abstand Dritter.
Ja, aber was ich halt krass finde, der hat jetzt halt zweimal Paris-Nizza gewonnen. Und jetzt abgesehen
37 Etappen bei der Baskenland-Rundfahrt.
Mal abgesehen jetzt von seiner seiner sportlichen Leistung, ist halt dann irgendwie, finde ich, trotzdem die Relevanz, die er in den Medien bekommt und hat, finde ich nicht so hoch. Also ich bin in der Radsportblase und mir fällt das kaum auf. Wenn ich das Radrennen nicht sehen würde und jetzt nicht vielleicht auf Radsport-News rumhänge, wird mir das nicht auffallen, dass der Dritter geworden ist. Und das finde ich einerseits irgendwie krass, weil wir Deutschen lieben ja so Helden, ne? Leute, die irgendwie bei großen Rennen irgendwie diese Resultate einfahren. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob Bora auch diese Strategie fährt, quasi die Sportler jetzt auch nicht so hoch zu hypen. Ich meine, mit Buchmann ist ja auch so ein bisschen raus aus dem Blickfeld, ne? Oder aus der Presse. Also findet nicht mehr so richtig statt. Und bei Schachmann ist das irgendwie auch so. Der Einzige, der so mehr in der Presse ist, ist halt Kemner. Mhm. Aber der hat auch eine andere Persönlichkeit.
Ich denke,
der
ist auch, ich denke, daran liegt es auch so ein bisschen. Also ich nehme das selbst so wahr, ist natürlich völlig ohne Hintergrund das Ganze, aber dass jetzt so jemand wie Max Schachmann oder Emanuel Buchmann auch einfach nicht so der Typ ist oder sich nicht so wünschen, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ja.
Weil der ist ja einfach krass. Mhm. Der hat zweimal Paris-Nizza gewonnen.
Ja, auf jeden
Fall.
Ist jetzt,
also das ist ja nochmal viel höher jetzt anzurechnen als irgendwie auch jetzt ein starker dritter Platz bei Amsterdam.
Der war schon bei allen Monumenten fast unter den Eisen 10.
Nee, der wird auch schon Dritter bei Liège. Mhm. Also Liège, Bastion Liège. Ich glaube vor zwei
Jahren.
Richtig.
Flèche Wallonne, Amstel auch schon vorher mal Top 10 gefahren. Ja. Mailand Sanremo Top 10.
Ist einfach ein krasser Rennfahrer und das ist halt ja, so.
Mega. WM Top 10 gefahren und so, ne?
Aber und wieder aber dann medial. Also ist eigentlich sympathisch, ne? Aber ich meine, vielleicht wartet man da bei Borow noch auf irgendwas, bis man das irgendwie auch mehr pusht. Keine Ahnung, mich würde es irgendwie mal interessieren, wie da auch so die Medienstrategie ist, so innerhalb des Teams, wie man mit den deutschen Fahrern umgeht.
Können wir ja vielleicht demnächst mal fragen, ganz persönlich.
Wollte ich gerade sagen.
Genau,
darauf
wollte ich hinaus.
Die Frage.
Darauf wollte ich hinaus. Finde ich auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, weil als ich noch bei Bora war, da wurde Emu extrem gepusht und es hat jetzt eigentlich mit der Zeit immer mehr nachgelassen und mich würde mal interessieren, was der Zusammenhang da ist hinter dem. Genau, aber das können wir zeitnah mal erfragen.
Ich weiß gar nicht, haben wir zum Amstel noch was zu sagen? Sonst würde ich mal...
Ja, was haltet ihr von Karapatsch bei Eintagesrennen?
Ja, geil.
Super.
Mega,
aber,
oder? Also ich hätte ihm jetzt nicht so zugetraut.
Aber ich weiß nicht, ob manchmal einer ausgerastet ist bei dem Funk, was er da für komische Aktionen gebracht hat, weil der ist natürlich stark und wenn er ein Loch reißt, klappt das meistens auch, dass es wirklich ein Loch, dass er ein Loch reißt, aber so als sportlicher Leiter waren da so ein paar Situationen, wo ich einfach nur den einfach mal zurückgeführt hätte, weil der zweimal so ein Loch dazugefahren, wo ich dachte, ey, also das macht man halt nicht. Wenn du hast schon zwei Leute vorne, beruhig dich halt, lass die anderen die Arbeit machen.
Ja, aber dann waren sie auch mit vier Mann vorne sieben oder mit drei bei sieben Fahrern.
Aber dann kam jetzt, aber er hatte andere auch mal wieder noch dazu animiert, weiterzumachen und auf jeden Fall geil. Also ich meine, ich finde es geil, dass der da fährt. Das ist aber genauso wie heißt der kleine, ist das Ecuadorianer von denen, Ineos, der bei den Klassikern?
Genau.
Nee, der bei den Kopfschirmklassikern. Ja, genau.
Ah, ja.
Ey, mega geil, da fährt er halt mit Mathieu van der Poel bei Köhne Brüssel Köhne einfach mal mit. Das ist halt geil, so weißt du, wenn die halt Bock haben, dann ist denen halt auch so gefühlt ein bisschen egal, ob das ein Kopfschirmpflaster ist oder nicht, oder welches Land, in dem sie Radrennen fahren. Sie fahren halt einfach Radrennen. Das finde ich schon cool. So, aber das ändert sich ja gerade auch so ein bisschen. Ist nicht mehr so Klischee. Du bist klein, leicht, du fährst nur berghoch bitte, sondern ja, so, worauf man halt Bock hat, ne?
Definitiv, also auch zum Beispiel hat Storen gesagt, dass es in Flandern immer schwieriger wird, wenn jetzt so Leute wie Alaphilippe zum Beispiel kommen, die früher irgendwie mit seinen, keine Ahnung, 65 Kilo nie in Flandern aufgeschlagen werden. Und jetzt auf einmal haben die Bock, da zu fahren und sind auch ja, richtig gut. Von dem her, ich glaube, als Zuschauer hat man es momentan doch auch sehr schön vom Fernseher.
Auf jeden Fall.
Ja, letzte namentliche Erwähnung hier noch, wenn wir jetzt noch beim Amstel bleiben. Mauri van Zevenand. Unfassbar. Ich weiß nicht, Michael, ob du das mitbekriegt hast, aber am Fernseher konnte man auf jeden Fall sich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie der, ich glaube, dreimal wieder in die Spitzengruppe reingefahren ist und wie und dann noch Arbeit geleistet hat vorne. Unfassbar. Und der sieht halt auch aus wie 12 einfach.
Also ich hab nicht viel von ihm mitbekommen, aber ich habe im Nachhinein gehört, dass er ja eine unfassbare Leistung geliefert hat. Und der ist halt auch wirklich richtig stark. Also der hat letztes Jahr beinahe Flash Wallon mit einer Attacke.
Ja,
in der letzten Abfahrt ist er gestürzt und sonst wäre es richtig interessant geworden.
Ist er in die Brennnesseln gefallen. Also ich wollte gerade sagen, sein Rennen kommt jetzt noch.
Genau.
Der hat, glaube ich, kurz bevor er gestürzt ist, hat er auf jeden Fall seinen Finalbottle genommen. Weil der kam auch, alle anderen, glaube ich, die in dem Sturz verwickelt waren, die kamen auch nicht mehr wieder. Und er kam dann halt doch noch irgendwann so durch die Autos hinten wieder ins Feld reingefahren und dann direkt nach vorne an die Spitze. Und ist ja dann auch komplett mit zerrissenem Trikot da vorne immer mit durchgegangen. War schon außer Rand und Band, der Junge.
Ich dachte noch so, kurz vorher ist ja Maximilian Schachmann gestürzt, der das dann doch sehr schlau und kraftsparend gemacht hat, da wieder zurückzukommen. Und Van Zevenand ist dann nämlich irgendwann 10 km/h Geschwindigkeitsüberschuss oder so hat man gesehen in so einer Verfolgerkamera an Schachmann vorbeigefahren, auch nach vorne. Und der ist auch nicht mitgefahren da. Der war dann irgendwann da, aber Hans Hevenand ist einfach wahrscheinlich in einem Drittel der Zeit nach vorne gefahren wieder.
Ja, der ist auf jeden Fall krass. Worauf ich nochmal zu sprechen kommen würde, ist halt auf das Zielfoto. Ich weiß, es ist irgendwie so, man kann sich da dumm und dämlich diskutieren bei der Thematik. Aber ich meine, du, Basti, hast ja von jemandem, der sich mit Kameras auskennt, eigentlich auch mal eine Meinung eingeholt. Das heißt jetzt nicht, dass die objektiv ist und halt eine Expertenmeinung ist, aber auf jeden Fall nochmal eine andere Sicht. Und ich finde auch, also jetzt sowohl bei Programm zu Pfeil mit beim Frauenrennen, wo dann, wer war das gegen wen?
Demi Vollering gegen Ruth Winder.
Genau. Wo ja irgendwie außer das Bild, was wir alle gesehen haben, eine andere Siegerin gezeigt hat. Und ich finde, das Gleiche ist jetzt auch beim Amstel wieder der Fall. Und da frage ich mich so ein bisschen, also erstmal zeigt uns vielleicht nicht so eine Bilder, wenn die nicht richtig sind. Ja? Also erstmal gar nicht sowas irgendwie in den Raum werfen, weil irgendwie auch Pidcock ja im Nachhinein kommuniziert hat, dass er nicht so ganz d'accord ist mit dem Ergebnis. Ja? Ich glaube, der Tweet oder Instagram mittlerweile ist schon wieder gelöscht, wo er es gesagt hat.
Where is the line?
Ja, genau. Und ich finde halt, der Strich ist da, was auf dem Boden gemalt ist. Und da muss man in der Lage sein, sowohl die TV-Kameras wie auch immer, das so zu positionieren, dass es für den ZuschauerInnen zu ersehen ist, ja, wer als erstes über die Ziellinie fährt. Nicht, dass man im Nachhinein sagt, die Perspektive auf die Ziellinie ist nicht die richtige, dadurch sieht das nicht richtig aus, weißt du, oder so. Oder dann jetzt vielleicht wie in dem Fall in Amstel, eventuell ist die Zeitnahme oder diese Messung ein paar Zentimeter vor dem eigentlichen Strich, den wir sehen, ja, und den natürlich auch die FahrerInnen sehen, und dann, was nimmst du als Anhaltspunkt, wenn das so eng zugeht, ja, und jetzt zweimal innerhalb von einer Woche, und das finde ich ein bisschen schwierig und keine Ahnung.
Ich muss zu dem Thema, also ich muss auch echt ehrlich sagen, ich habe mir da auch drüber Gedanken gemacht, weil die Zeitnehmung, die ist halt circa so, keine Ahnung, 50 Zentimeter vor dem eigentlichen Strich, und der Strich, das ist immer, der ist weiß, dann ist unterbrochen und dann ist nochmal weiß. Und du gehst halt davon irgendwie aus, okay, ist es jetzt am Anfang von dem Strich, ist es bei der Unterbrechung oder ist es bei der Zeitnehmung? Also irgendwie, ich gebe dir da total recht, und das Zielfoto von Brabantsepeil mit bei den Damen, das war wirklich, also ich dachte mir, wie kann sie gewonnen haben, weil das Zielfoto, das sieht halt irgendwie eindeutig nach der Zweitplatzierten aus.
Ja, ist so, ich habe das nämlich nachgeguckt, also der Anfang von der schwarzen Linie, da ist, wer da zuerst ist, der hat gewonnen.
Ja, aber so war es halt nicht.
Ja, genau, und beim Amstel ist es ja auch so, da war ja Pidcock schon irgendwie aus allen Kameraperspektiven ist Pidcock der Erste, der an dieser schwarzen Linie ist, oder bei dieser Unterbrechung, ich glaube, in dem Fall war es eine Unterbrechung, aber auf dem Foto ist es halt Bau von Art, und wenn das stimmt, dass natürlich diese Messung, es reicht ja wirklich schon 2 Zentimeter davor ist, ja, also nicht genau da, dann ist ein anderer oder eine andere Siegerin so, und das finde ich funktioniert, das passiert selten, aber wir hatten das jetzt ein paar Jahren schon ein paar Mal, damals auch bei der WM, Taylor Finney und Bevin, ich weiß nicht, ob man richtig ausspricht, der Kanadier, die beide, glaube ich, Zweiter oder Dritter werden, bekommen beide eine Medaille bei der WM in Australien, U23 WM, und ich finde das, ey, ganz ehrlich, wir leben in 2021, das sollte irgendwie besser gelöst sein, und vor allen Dingen auch für die ZuschauerInnen sollte das einfacher ersichtlich sein, ja, und ich finde, da sollte keine Perspektivfrage sein.
Aber vielleicht kannst du nicht immer genau über den Zielstrich eine Kamera stellen. Also wenn da ja eigentlich schon die Zielkamera ist, dann kannst du ja nicht noch eine Fernsehkamera
Du musst tatsächlich, also ja, ich kann ja jetzt mal so ein paar technische, das, was ich habe die jetzt, es hat mich nämlich unheimlich aufgeregt, deswegen habe ich echt mal so ein paar technische Meinungen eingeholt von Leuten.
Du hast dich halt innerhalb einer Woche zweimal richtig aufgeregt.
Ja, genau. Erstmal bei Vollering, da kam ich schon gar nicht klar. Und die erste Information war, du kannst diese Schlitzkamera, die eben diese Finish-Kamera ist, gar nicht auf den schwarzen Strich ausrichten, weil du brauchst einen weißen Hintergrund, um was zu sehen. Also du musst es halt irgendwie ein bisschen davon versetzt machen, sonst kann die nicht kein Bild aufnehmen, was dann eben, wie man das ja sieht auf diesen Finish-Fotos, die jetzt jeder öfter gesehen hat, sind nicht die Fotos, wo du den ganzen Hintergrund siehst, so wie normal, sondern eben da, wo alles eben so verzerrt ist in Farben, ist das eben wie, ich habe euch das weitergeleitet, eben wie ein Scanner, der jede Millisekunde einmal genau diesen Strich scannt, den er da filmt, Und dann sieht man eben auch nur genau den Hintergrund, den dieser Scanner an der Stelle filmt. Und das ist eben beim Amstel ein ganz klares Indiz, dass die Zielkamera ein bisschen vor der Ziellinie war, weil der Hintergrund da gelb ist und hinter dem eigentlichen Zielstrich war die rote Bande und ein bisschen weiter vorne war diese gelbe Amstel-Radler-Bande. Also wenn es genau auf dem Zielstrich gewesen wäre, müsste es der rote Hintergrund sein. Das ist aber der gelbe. Und ja, also da kommen schon technische Schwierigkeiten mit rein und es scheint dann wirklich so zu sein, dass es eben ein bisschen weiter vorne war. Aber ich finde es auch strange, vor allem, weil es eben, es passiert ja so gut wie nie. Also es ist mir jetzt eigentlich noch nie so richtig vorgekommen, dass das eben nicht übereingestimmt hat.
Der Typ, der die Kamera aufstellt, der hat sich wahrscheinlich gedacht, ah, das passt schon.
Ja.
Ja, gut, ich habe jetzt schon 100 Mal aufgestellt, haben wir noch nicht gebraucht, aber ja, das passt.
100%, ja.
Ja, ja, aber gut, das, ich finde trotzdem, da muss es eine Lösung für geben. Da muss man das irgendwie, also ich meine, jetzt ist ja bei so prominenten Fällen, zwei prominente Fällen ist es irgendwie passiert und da muss sicherlich da irgendwie auch dran gearbeitet werden, weil es relevant. Du gewinnst ein Radrennen oder nicht. Wenn man es jetzt hart nimmt, hat Pidcock auf der Linie, die wir sehen, ja, und die RennfahrerInnen, hat er gewonnen. Also finde ich schon ziemlich eindeutig. Ja. Aber auf dieser Zeitmessung, oder was du gerade erklärt hast, hat er halt nicht so. Aber was ist am Ende des Tages das Relevante? Jetzt kann man sagen, das eine, aber das siehst du ja nicht.
Das Foto finde ich.
Ja, genau, aber das siehst du ja nicht. Das siehst du ja
das
nicht.
Das ist schon das krass. Ist
ja, du konzentrierst dich auf die Linie und am Ende hängt da ja auch, wie für Wollering, wenn die so eine Radrennen gewinnt, ja, geht es da wahrscheinlich am Ende um einen besseren Vertrag, ja,
vor allem,
wenn sie kein anderes Radrennen gewinnt.
Ja, bei allen, ne?
Ja, oder bei Pidcock gewinnt auf einmal so einen großen Klassiker und ich finde, das ist schon relevant und da muss der Veranstalter, die UCI, wer auch immer, die müssen da jetzt dran arbeiten, weil ich finde, das sind prominente Fälle jetzt und man sollte das vielleicht mal ins Auge fassen und gucken, wie man das irgendwie lösen kann, ne?
Ja, vor allem sage ich letzte Woche noch, die gewinnt jetzt was Großes.
Naja, stimmt.
Dann gewinnt die, weil der Fall, den fand
ich. Das ist jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster.
Den fand ich noch klarer als den anderen. Und was ich mir noch dachte, ist eigentlich, ihr wisst das ja alle, in den allerwenigsten Fällen weißt du es als Fahrer nicht. Also so, wenn du schon den Tigersprung richtig machst, jetzt was anderes, wenn du mit erhobenen Armen wie Erik Zabel bei Sanremo über die Linie fährst und okay, war halt nichts, aber wenn du schon den Tigersprung machst und so konzentriert bist in dem Moment, als Fahrer hast du es ja eigentlich im Gefühl. Und gut, bei Wout van Aert dachte ich mir so, okay, der ist aber ganz schön, sah eigentlich nicht so aus, aber der jubelt. Aber Vollering hat ja ganz klar gejubelt und Ruth Winder war da auch eher zurückhaltend. Also
ja.
Eher zweite.
Ja. aber was ich nochmal, genau, wir haben jetzt ja kurz über das Männerring gesprochen, oder ein bisschen länger. Das Frauenring würde ich gerne nochmal erwähnen. Ich habe da jetzt auch nur das Finale geschaut, beim Amstel Gold Race. Aber ich fand die Attacke von Kasia Niewiadoma von Canyon SRAM.
Die tat weh, glaube ich.
Ja, die tat weh und die war richtig stark. Sie hat auch ihre Wattdaten danach hochgeladen. Ich glaube, sie ist knapp 550 Watt gefahren, über eine Minute. Das hört sich jetzt vielleicht für einige Männer da draußen mit 80 Kilo nicht viel an.
Das sind wahrscheinlich 10, ne?
2 Watt pro Kilo. Nur 5 Watt pro Kilogramm, wollte ich gerade sagen.
Aber bei ihr sind es halt, keine Ahnung, die wiegt halt wahrscheinlich irgendwas im 50er-Bereich unteren. Nach so einem schweren Rennen. Nach so einem schweren Rennen an so einem Anstieg, und vor allem die hat er da hoch auch Krafttraining mit Rad gemacht, mit dem Gang. Das war auf jeden Fall schon eine richtig starke Attacke. Und dann.
Brutal.
Und dann Longo Borghini von Trek Segafredo, die er noch aufschließen konnte. Und dann sind die beiden ja eigentlich, fand ich, ziemlich sicher auf dem Weg, sich um Platz 1 und 2 zu streiten. Aber ich weiß heute immer noch nicht, warum Longo Borghini da einfach nicht mit durchgegangen ist. Weil sie hat ja angefangen, dann taktische Spielchen zu spielen. Und somit wurden die beiden wieder eingeholt. Niewiadoma und Longo Borghini. Und am Ende gewinnt Marianne Voss den Sprint.
Ja, da weiß
und
ich nicht.
Ich verstehe Longo Borghini nicht. Die hat auch den Sprint eröffnet, ne? Als sie eingeholt wurden, eröffnet die vor, ich glaube, 250 Meter vor dem Ziel den Sprint. Und ich dachte, also, das muss man nicht verstehen, oder?
Ja, also ich meine, die hatte wahrscheinlich auch Laktat bis über die.
Nee, aber die wollte einfach.
Hast du es gesehen? Ohren, oder?
Die wollte einfach nicht führen. die.
Ja, musst halt ein bisschen zocken.
Ja, aber auf was denn? Hinten kommt Marianne Voss und ein paar andere gute Sprinter.
Ja, dass die von Canyon fährt und dann sprintet sie die ab, weil sonst hätte sie eben, wäre sie nur Zweite geworden. Die ist halt voll auf Sieg gefahren. Also entweder ja, all in or nothing.
Hast du es angeschaut, das Rennen, das Finale?
Ich, wahrscheinlich,
ja, klar. Ja, da würdest du mir jetzt sagen, dass sie in dem Moment so hart pokert, die hat ja nicht mal irgendwie gezuckt, als sie hinten nur noch 20 Meter weg waren. Und dann, wenn sie als erstes den Sprint eröffnet, ist sie ja voll ausgegangen, dass sie so stark ist, dass sie den Sprint gewinnen kann. Aber wenn du dir die Hochkaräter... Warum das denn?
Eigentlich wärst du immer zuerst los, wenn du schwächer bist.
Ja, aber dann verstehe ich erst recht nicht, was ich meine. Zweiter Platz ist besser als Zehnte oder Fünfte, was ja am Ende gewonnen ist.
Ja, also ist ja einfach, manche gewinnen halt lieber oder werden nix und die anderen fahren halt für den zweiten Platz.
Ja, auf jeden Fall habe ich mich für meine Namensvetterinnen gefreut. Und was ich krass finde, ist, dass ich erinnere mich noch, als ich 18 war, war sie auch 18, da ist sie, glaube ich, ja, und dann war irgendwann in dem, ich weiß nicht, was für Olympia da war zu dem Zeitraum, es müsste in Athen gewesen sein oder so, da ist sie schon gefahren und das, wie lange das schon her ist, ne? Und dann gab es ja so einen Einbruch und wie sie jetzt einfach wieder da ist und so große Rennen gewinnt, das ist echt faszinierend. Und sie ist ja auch mittlerweile 35, ne? Also auch nicht mehr so jung.
Nein, Mann. Und du bist immer noch 18.
Und ich bin immer noch 18. Also Haare werden auf jeden Fall immer mehr.
Paul, das stimmt was nicht mit deiner Rechnung.
Warum?
Weil sie ist 33.
Ist sie
und
so
sie ist noch nicht im gleichen Jahrgang geboren wie du. Also.
Nee, das dachte ich aber. Ich dachte, sie wäre auch 86er, okay. Ist sie 87, oder?
Ja, ey.
Genau.
Ja, dann wird sie 34. Ja,
gut, lass doch nochmal kurz hier, was heißt kurz? Lass mal endlich auf Michaels Lieblingsrennen zurückkommen. Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre das sein Lieblingsrennen, aber so zweimal in Folge eine gute Performance bei Strade Bianca abzuliefern, ist ja jetzt auf jeden Fall mal ein Indiz dafür, dass dir das in irgendeiner Weise liegen muss, dieses Rennen. Sag mal dein Verhältnis dazu, ja. Erzähl das mal.
Letztes Jahr zum Beispiel bei Strade, das war das erste Rennen nach dem Lockdown. Und
ja, da war das noch so heiß, halt, genau.
Genau, da war es, da hat es so 38 Grad gehabt. Aber die Story, die ich eigentlich erzählen wollte, mein sportlicher Leiter hat mir mein Rennprogramm erklärt für eben den zweiten Teil der Saison nach der Corona-Pause letztes Jahr. Und er meinte halt eben Strade Bianca und ich sagte, boah, Strade Bianca am ersten Renntag retour, nachdem du dich ja sehr hart und lange wieder vorbereitet hast auf die Rennen, das ist halt schon ein Hochrisiko-Rennen und ich bin da 2018 richtig episch gestürzt in dieser Regen-Edition und hatte da irgendwie so ein richtiges Trauma. Weil damals war ich auch richtig stark, habe mich richtig gut darauf vorbereitet und im ersten Sektor hat's mir den Lenker aus der Hand geschlagen. Da geht's so leicht bergab in den Schotter rein, dann war ich so circa in den ersten 10 Positionen und auf einmal hatte ich den Lenker nicht mehr in der Hand und jeder kann sich das Gefühl vorstellen, das war richtig schlecht, ja. Von dem her wollte ich letztes Jahr gar nicht an den Start gehen und ich bin meinem sportlichen Leiter auch nachhaltig dankbar, dass er mich an den Start gezerrt hat. Und letztes Jahr war ich Neunter. Das war wirklich auch eine harte Edition und von technischen Aspekt her war letztes Jahr noch schwieriger, weil eben es war sehr trocken und der Schotter war wirklich sehr lose und das machte das Ganze auch noch spannender. Und nach dieser Vorstellung habe ich mir das Rennen für heuer sehr dick angestrichen und habe ja den ganzen Winter von einer guten Performance in dem Rennen geträumt und ich war dann Sechster, ich habe noch die Kette verloren oben, hätte Fünfter sein sollen, aber ich werde mir das Rennen auf alle Fälle auch für nächstes Jahr dick anstreichen und ich hoffe, dass ich nochmal mindestens einen Dreiersprung nach vorne mache.
Ja, aber es war auf jeden Fall, also ich finde auch extrem stark und es war in dieser ganzen Konstellation an Fahrern da vorne, was du irgendwie jetzt, nicht persönlich nehme, irgendwie einer, der da jetzt erstmal nicht reingepasst hat. Das waren ja alle schon ziemlich große Namen. Also jetzt wieder ohne dir zu nahe zu treten.
Google Maps. Du guckst die Rennen einfach nicht richtig, Paul. Das war ja eigentlich schon, war Michael immer in solchen Gruppen drin, nur die gingen halt nie bis ans Ziel.
Ja,
er hatte vorher immer Pech gehabt.
Aber jetzt in aller Verlieb, Mathieu van der Poel, das sind jetzt schon nochmal andere Namen. Ich glaube, der braucht jetzt, also oder ein Pitcock oder so. Also da trete ich jetzt auch Pitcock nicht zu nah. Pitcock
ist ein Neoprofi. Also. Ja,
nur mehrfacher Weltmeister, aber sonst.
Sind doch alles Crossfahrer.
Ja, genau. Ja, aber also fand ich auch eine krasse Leistung auf jeden Fall.
Ja, also mich haben auch viele Leute gefragt, wie war das während dem Rennen und so. Und ich muss auch ehrlich sagen, während dem Rennen habe ich mich nicht auf, ich fahre hier mit den Jungs hier durch die Gegend in der Toskana, sondern ich habe mich halt aufs Rennfahren konzentriert und das Medienecho, das kam dann erst nachher und ich sehe das auch ein, dass ich da eher der Baustein war, der nicht ganz ins Bild gepasst hat, aber das macht es einfach auch umso schöner irgendwie.
Siehst du, es ist doch geil, wenn man der Underdog ist und unerwartet, also für mich unerwartet davon landet. Für Andi war es natürlich klar und
Andi war es klar, aber jetzt auch nicht so die Riesenüberraschung.
Ja.
Und ja, dann doch, weißt du, wie oft ich Rennen geguckt habe und jedes Mal, das war vor allem 2020 noch der Fall, als du mit Michael Fallgren nämlich in der Mannschaft noch gefahren bist, dann habe ich natürlich immer geguckt, oh, ist es jetzt Michael? Und dann war es schon Michael, aber der Falsche, nachdem ich Ausschau gehalten habe. Und daher weiß ich das. Also deswegen ist mir das so in Erinnerung auch, dass bei den richtigen Gruppen oder bei den guten Gruppen dabei warst und halt diesmal ist er halt auch bis zum Ziel gekommen.
Ja, also ja, wie du halt sagst, bei den Eintagesrennen, da kommt es halt auch ab und zu drauf an, passt jetzt die Konstellation deiner Gruppe, hat jetzt jede Mannschaft einen da, wenn eine Mannschaft keinen da hat, können die hinten noch fahren und so weiter, also es kommt halt schon irgendwie Rennglück ins Spiel und ja, ich muss sagen, heuer bei Strade Bianche, da ging im selben Moment eine Gruppe, wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Letztes Jahr bin ich kurz vor dem harten Sektor Santa Maria weggesprungen und war dann schon vorne und die Favoriten kamen von hinten und ich bin oben schön angestiegen und war dann mit im Gepäck sozusagen. Und heuer habe ich eben die Gruppe verpasst und ich kann mich noch gut erinnern, ich war wirklich heiß auf mich selber, dass ich diesen Move jetzt nicht gemacht habe. Aber im selben Moment habe ich halt gesagt, okay, jetzt musste halt mein Lieber. Und habe dann wirklich auch hart für die Position gekämpft. Da ging es runter, links in den Sektor rein. Und war dann in einer guten Position, so viertes Rad hinter Van Aert. Und dann sind wir halt da hochgehämmert. Und oben ging es direkt in den Seitenwind rein. Das ist auch immer ganz spannend, wenn du am Schotter in den tiefen Schotter musst, weil Seitenwind herrscht. Und also wirklich echt ein schönes Rennen und ja, vielleicht hört ihr auch meine Euphorie, wenn ich drüber rede, dass ich doch Passion dafür habe. Ja.
Habe ich das richtig verstanden? Du kommst aus dem Steilstück raus auf den Marktplatz, schaltest aufs große Blatt und hast dir erstmal die Kette runtergeschmissen?
Ja, genau. Also Van Aert hat da hochattackiert. Der war natürlich auch stärker, also nicht natürlich, aber er war in dem Fall stärker und ich war halt Zweiter um die Kurve, Pitcock und Pogacar, hab die abgehangen und dann fällt mir die Kette vom Blatt das einzige Mal während dem ganzen Rennen und war doch ärgerlich, Fünfter wäre ein bisschen schöner gewesen für die Moral, aber gut. gibt ja noch ein nächstes Jahr.
Ja, also, ist sie vom großen Blatt runtergefallen oder vom kleinen?
Nee, ich bin schon so grau gewesen, dass ich mit dem kleinen Blatt da hochfahren habe müssen. Und als ich dann hochschalten wollte auf das große Blatt, ist sie runtergefallen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe so lange nicht getreten oder nicht treten können, dass ich überrascht war, dass nur einer vorbeikam.
Ja, Sechser klingt immer noch gut.
Ja. Bingo! Fahrer-Bingo!
Schon mal gehört, unseren Quatsch?
Nee, muss ich ehrlich sagen,
kein Ding.
Leider nicht.
Ja, bist du wenigstens unvorbereitet, das ist immer gut eigentlich.
Okay, da bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, Ende von unserem Gastpart kommt immer das berühmte Fahrer-Bingo. Du musst jetzt zwei Fahrer dir aussuchen aus deiner Karriere und am besten eine Geschichte dazu haben, beziehungsweise wenigstens eine kleine Info für uns. Die erste Frage ist, welcher Fahrer, das muss kein Teamkollege sein, einfach irgendeiner aus dem Profi-Peloton innerhalb deiner Karriere. Welchen Fahrer fandest du besonders cool, beeindruckend, auf welche Weise auch immer, besonders lustig, hast dich gefreut, wenn du neben dem gefahren bist im Fahrerfeld, was auch immer?
Boah, jetzt muss ich erstmal nachdenken. Also natürlich herausstechen tut für mich jetzt persönlich mein Trainingskollege, wenn er zu Hause ist, das ist der Felix. Wir fahren jetzt nicht so viele Rennen zusammen, aber im Training sind wir definitiv des Öfteren zusammen unterwegs und da würde ich mal sagen, da läuft der Spaß rund um die Uhr.
Ja, geil, so jemand braucht man aber auch. Also, wohnt ihr schon lange zusammen? Also, oder was heißt zusammen? Nicht so weit voneinander also, entfernt? Ist das auch schon aus Jugendzeiten oder?
Nein, er zog jetzt vor einem Jahr in dieselbe Stadt, genau. Aber ja, wir waren schon, wir kennen uns eigentlich, seitdem wir Radsport machen, beide. Und sind auch wirklich dicke Freunde geworden und ja, gibt natürlich auch sehr viele Storys, die jetzt nicht unbedingt erzählt werden müssen, aber ja, genau.
Klingt gut. Gut, zweite Frage. Wer sticht genauso heraus, aber negativ? Wer ging dir innerhalb deiner Karriere richtig auf den Sack und warum?
Dürfen auch Teammanager sein.
Genau. Boah. Also, was ist, wenn der noch fährt?
Ja, aber uns hört ja keiner. Ist Deutsch.
Also, das habe ich jetzt anders in Erfahrung, weil ihr habt gesagt, ihr wollt den Michael Gogel sprechen und auf einmal lief mein Telefon heiß.
Sehr gut, sehr gut.
Aber ja, da fällt mir schon einer ein. Also, das ist auch, ich war Teamkollege mit ihm. Und also ich muss auch ehrlich sagen, ich denke nicht, dass er der angenehmste Teamkollege war. Das war jetzt mal. Da gab es immer so Sticheleien. Aber wie gesagt, muss man jetzt nicht weiter sagen.
Sticheleien nee, allgemein oder wirklich ihr zwei gegeneinander?
Allgemein und wir beide gegeneinander. Also er lieferte halt manche Aktionen, die ich jetzt nicht korrekt fand, mir gegenüber und so weiter und so fort. Also wie im Kindergarten halt. Ne? Mhm. Aber das ist halt einer, der fällt mir direkt ein. Aber dazu auch im Feld, das ist immer witzig zu beobachten, wenn man so ein Tagesrennen gefahren ist und man sitzt dann mit seinem Teamkollegen am Tisch und da sind irgendwie 7 Mann. Da hat halt jeder eine Story über den Tag und jeder kann halt irgendwie 10 Mann aufzählen, die ihn an dem Tag tierisch ja. auf den gegangen sind, ja. Und insofern, während dem Radrennen sieht man natürlich auch immer manche Sachen vielleicht ein bisschen, ja, schlechter, als sie am Ende vielleicht auch waren, ja.
Das stimmt wohl, ja. Aber ja, fällt mir mit.
Kann ich nachvollziehen.
Ja, ich auch. Also ich kenne ihn gar nicht persönlich, aber wenn man, es gibt ja Persönlichkeiten, die siehst du einfach nur und du kannst dir vorstellen, wenn jemand eine Geschichte dazu erzählt, also man kann sich einfach vorstellen, dass die Persönlichkeit dann auch so ist. Und der gehört auf jeden Fall mit dazu. Der fährt, glaube ich,
genau, ja. Genau.
Grüße gehen raus.
An alle Zuhörer, bitte keine Telefonnachrichten versenden, ja. Ja. Aber ansonsten auch kein Problem.
Ja. Nee, sehr schön. Dann, Andi, hast du noch deine obligatorische Abschlussfragen, nachdem wir uns verabschiedet haben, oder bist du durch?
Ja, wie geht's weiter bei dir? Vielleicht kannst du uns noch einen kleinen Ausblick geben, wie die Saison geplant ist.
Ja, genau. Ich habe diese Woche jetzt radfrei. Werde nach einer langen Klassikersaison werde ich jetzt mal ein bisschen runterkommen und bereite mich dann wieder vor. Es geht dann über die Mallorca Challenge, was mich richtig freut, weil Mallorca kenne ich wie meine Westentasche und da Radrennen zu fahren ist immer richtig cool. Dann Richtung Dauphiné und Staatsmeisterschaften und dann die Tour de France und eventuell zu Olympia und im Herbst geht es dann Richtung Weltmeisterschaften und also definitiv ein sehr voller Kalender und deswegen Mut zur Pause diese Woche.
Ja, aber hört sich doch geil an.
Ja, jetzt haben wir das Weltmeisterschaftsthema ganz geskippt. Das,
ja, aber das, ja. Das, ich finde, das können wir nochmal in so einer, vielleicht in der österreichischen Weltmeisterschaftsfolge machen.
Wie immer.
Ja,
klar, wenn wir nach Wien fahren seit 2 Jahren,
ja, genau.
Steht dann noch die Wien-Folge aus.
Also die WM jetzt einmal so abzuhandeln, es gibt ja aus deutscher Perspektive eigentlich auch ein gutes Team, könnte es. Von daher, finde ich, kann man vielleicht noch separat behandeln. Und der Pöst diese einmal im Jahr bei uns zu Gast. Also von daher, mit dem müssen wir was zu reden haben.
Die Strecke bei der Staatsmeisterschaft?
Muss ich ehrlich sagen, weiß ich noch gar nicht. Die soll, glaube ich, in Tirol stattfinden. Von dem her hoffe ich, dass es doch den einen oder anderen Hügel beinhaltet und nicht wie letztes Jahr als Einzelkämpfer eher deprimierend verlaufen kann.
Oh ja. Ja, das steht auf jeden Fall noch aus, ne? Auf dem Ruhmesblatt von Michael Gogel. Das, Staatsmeister Österreich.
Das Trikot.
Ja.
Genau.
Wer ist Staatsmeister aktuell?
Ein sehr junger Mann. Das hast mich zu schnell gefragt. Der hat mich letztes Jahr im Sprint geschlagen. Von WSA.
Ach so, das ist gar kein. Okay, ich dachte jetzt, irgendeiner von Bora wird ja schon irgendwie geholt haben oder so.
Nein. Boah, ist das jetzt peinlich. Sagt ihr mir den Namen.
Valentin Götzinger.
Genau.
Habe ich gerade geguckt.
Genau. Die sind letztes Jahr als Mannschaft wirklich stark gefahren. Der Rundkurs war jetzt wirklich nicht schwer. Da gab es so einen 500-600 Meter Autobahnanstieg, da bin ich jede Runde drüber geballert, aber die haben mich halt auch jede Runde mit der Mannschaft immer wieder eingefangen und von dem her haben die alles richtig gemacht und den Titel geholt.
Sehr schön.
Sogar eine Sekunde Vorsprung hat er bekommen. Also der hat den Sprint anscheinend hat euch richtig auseinandergenommen.
Nee, die haben das auch richtig schlau gemacht und ich weiß nicht, ob ich das Detail veröffentlichen soll, aber die sind halt durch die letzte Kurve gefahren und der Valentin ist halt losgesprintet und der andere hat die Beine hochgelagert.
Okay. Ja. Aber ganz ehrlich, auf den sind wir alle schon mal reingefallen.
Ja. Ja. Einfach draus lernen.
Ich bin dann einfach auch voll losgesprintet und war dann über die Linie, habe dann auch schon die Beine hochgelagert, weil ich war so angefressen, auch noch mit der letzten Aktion von denen haben die einfach alles richtig gemacht und das war halt doch sehr schwer für mich mental momentan das zu verarbeiten, muss ich ehrlich gestehen. Von dem her Kompliment an die Jungs.
Ja, Glückwünsche gehen raus.
Dann
ja, danke, dass du da warst. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja,
genau, und das auch noch in der Urlaubswoche.
Genau.
Ja.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und dann hoffen wir, dass wir dich bei Olympia begutachten können. Und vielleicht sogar bei der WM auch vor Ort. Das wäre natürlich auch geil, wenn das möglich ist. Ja. Also, für uns. Du wirst ja eh da sein. Aber Dass wir uns das auch mal live anschauen können.
Ja, eine WM in Belgien ohne Zuschauer wäre natürlich echt, wenn es erlaubt sein würde.
Ja,
ein richtiges Spektakel.
Ja, vor allem haben die auch so viel Fritten jetzt angebaut, ne? Das muss ja irgendwie auch alles weg, sonst wird das ja schlecht. Das ist ja.
Aber leider Gottes kann ich mir noch nicht vorstellen, dass wir im September, Oktober mit Zuschauern fahren dürfen.
Ja.
Was wirklich schade wäre, ja.
Ja, aber gut, wir werden es sehen. Ja.
Ja.
Hoffen wir. Genau. Vielen Dank.
Super, danke euch.
Schöne Woche noch. Schönen Urlaub noch.